Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 150. Und passend zum kleinen Jubiläum gibt's heute die Review zum Royal Rumble 2018. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und natürlich bin ich nicht allein, weil wir haben uns, glaube ich, heute alle entweder den Morgen oder die Nacht um die Ohren geschlagen, um möglichst zeitnah die Event zu schauen. Und bei mir ist auf der einen Seite natürlich Mr. Restalkohol persönlich, unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Und in der Anleitung, da ist der gute David Kloß von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Guten Tag.
Ohne Alkohol, hallo.
Genau, so muss das sein. Ja, wie gesagt, wir waren heute alle schon fleißig. Die einen haben, ich glaube, sie haben alle live geschaut, oder?
Ja. Außer deiner Wenigkeit.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es versucht und ich bin irgendwie auf halber Strecke zur Kickoff-Show bin ich eingeschlafen. Irgendwo nach den Cruiserweights bei irgendwelchen Trailern. Ich hätte es vielleicht nicht im Bett schauen sollen oder so, sondern irgendwie unbequemer.
Ich habe aber generell immer bei der Kickoff-Show, also ich finde diese 2 Stunden sind echt zu viel, ne? Also ich habe während der Kickoff-Show immer das Problem, dass ich echt kurz davor bin, so wegzunicken. Wenn dann die Show angeht, anfängt, kein Problem, aber die Kickoff-Show, das zieht sich immer so.
Das ging auch nicht. Also ich hab's wirklich versucht, ich habe gehofft, dass ich wenigstens noch den Opener mitkriege, aber es ist dann doch, ich habe noch Gallows gegen Gallows und Anderson gegen Revival, habe ich noch so die Intros, die Entrances mitbekommen und danach, da war irgendwann zwischendurch, war dann Sense, in irgendeiner Pause, wo dann Trailer kam, da habe ich dann nicht mehr ausgehalten, bin dann aber irgendwann zwischendurch nochmal wach geworden, also ganz, ganz furchtbar, naja. Auf jeden Fall, ihr liebe Leute da draußen, ihr wisst, wenn ihr uns erreichen wollt, es gibt unsere E-Mail-Adresse fragen@headlock.de, es gibt Facebook, Twitter, YouTube, Instagram und natürlich nicht zu vergessen, unsere allseits beliebte Patreon-Seite, patreon.com/headlock.de, da könnt ihr uns unterstützen, könnt uns bekommt dafür dann im Gegenzug exklusive Formate und eigene Podcasts mit dazu. Wir können damit quasi unseren Podcast ein bisschen schöner, ein bisschen klanglich noch besser machen, als er ohnehin schon ist und natürlich auch noch drumherum ein bisschen was aufbauen. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, da freuen wir uns drüber. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir doch einfach mal durch mit dem Rumble. Also, wir haben es gerade schon angesprochen, ne? Die Kickoff-Show stand an, 2 Stunden, lange Zeit für eine Kickoff-Show, sonst ist es ja meistens nur eine. Und es standen 3 Kämpfe auf dem Programm. Ne? Und den Anfang machten natürlich die Cruiserweights mal wieder in einer fast leeren Halle. Und zwar im Match, ja, Kalisto, Gran Metalik und Lince Dorado gegen TJP, Gentleman, Jack Gallagher und Drew Gulak. Ja, ich sag mal, mir taten die Jungs ein bisschen leid, weil das war eigentlich ein schönes Match, aber vor einer halb leeren Halle. Also, David, ich glaube, du hattest gestern auch schon geschrieben, so, oh mein Gott, da muss man ja fast Mitleid mit denen haben, oder?
Ja, ich hatte auch Mitleid, weil man muss halt bedenken, die sind von einer leeren Halle und ich frage mich halt, was das der WWE bringen soll, weil vor dem Fernseher kommt es halt bescheiden rüber, weil halt keine Stimmung da ist und keine Leute da sind. Die Wrestler arbeiten sich da einen ab, aber kriegen halt keine Resonanz. Und zum Beispiel in dem Match gab es halt auch ein Triple Moonsault nach draußen, was halt schon, ehrlich gesagt, ziemlich gefährlich ist. Also dabei kann schon was schief gehen. Und dann riskierst du halt quasi deine Gesundheit vor leeren Rängen. Und das ist total Banane. Also ich verstehe halt die WWE nicht, warum die halt so früh immer so ein Match ansetzt. Und die 6, die haben halt ein gutes Match abgerissen. Das war unterhaltsam, war jetzt nichts Besonderes, mega. Aber war gut gebuckt, gut gemacht und es war aber halt einfach keine Crowd da und das ist halt ein bisschen komisch.
Aber seien wir mal ehrlich, das wäre doch auch bei Raw komplett egal gewesen. Also selbst wenn die Halle irgendwie voll gewesen wäre oder voller gewesen wäre, so wie bei Raw, hätte sich da jetzt auch nicht viel getan.
Ja, aber du, also, wenn du aber deine Gesundheit riskiert, also sagen wir einfach, ja, klar, wenn die jetzt ihr Standardprogramm abgespult hätten, aber die haben halt dieser Triple Moonsault nach draußen, das machst du ja nicht jeden Tag oder jede Woche oder sonst was. Das ist ja schon was Besonderes und besonders Riskantes. Dann machst du das und in den ersten 5 Reihen sitzen gefühlt 3 Leute.
Ja, aber guck mal, hat er Wirkung gezeigt. Du redest jetzt ja noch drüber. Also hat sich der Motor gelohnt für die oder nicht? War doch gut. ist doch bei dem Gedächtnis geblieben. Also haben die Leute damit alles richtig gemacht eigentlich.
Ja, aber es ist trotzdem natürlich ein bisschen undankbar für die Wrestler selber. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man da, dass man da so ein bisschen Mitleid mit denen hat. Aber nichtsdestotrotz, das Match war ordentlich, das kann man sich anschauen, aber es war halt dann eben auch wieder noch ein weiteres, ja, Six-Man-Tag der Cruiserweight-Division. Also, ich bin gespannt, wie das jetzt eben diese Woche weitergeht dann mit einem neuen GM und ob man da es nochmal schafft, jetzt zum x-ten Mal da ein bisschen Leben in die Division zu kriegen, weil das war jetzt auch wieder so ein Aushängeschild der Marke, ja, schön anzusehen, aber irgendwie hat's dann selbst die wenigen Leute, die da sind, eher weniger mitgerissen, sagen wir es mal so. Am Ende hat dann eben Kalisto TJP nach dem Salida del Sol gepinnt und damit war die Sache gegessen nach 13 Minuten und weiter ging's dann mit einer Revanche aus der letzten Raw-Show, aus dem Raw 25, nämlich zwischen The Revival und dem Club. gab, Carl Anderson und Luke Gallows. Ja, da gab's dann die Revanche für The Revival. Die konnten dann endlich ja hier den Sieg davontragen, nachdem sie bei Raw ja innerhalb von 2 Minuten verloren haben. Hier waren es dann immerhin, haben sie 9 Minuten gebraucht. Auch da wieder. Das fand ich, war jetzt auch nichts Besonderes, oder Kai?
Ja gut, also diesmal haben halt Revival den Sieg bekommen. Also so ist jetzt quasi 1-1. War jetzt auch wirklich halt nichts Wildes, ne? Also auch so das Finish kam so aus dem Nichts. Aber ja, also kann man halt abhaken und weitermachen. Da fand ich das erste Match sogar noch interessanter irgendwie.
Ja.
Also das Cruiserweight-Match.
Das finde ich tatsächlich auch. Also ich meine, hier wurde natürlich so ein bisschen, ja, man hat natürlich versucht, hier so Revival ein bisschen interessanter darzustellen, aber ich fand auch beim Kommentar hat man es halt eben nicht geschafft, die als wirklich ernstzunehmende, ja, Kontrahenten darzustellen. Also mich hat vor allem auch so gestört, dass hier eben ein Booker T zum Beispiel so tut, als wenn das 2 Blutschipper wären, die gerade so rein zufällig in die WWE gestolpert sind, und anstatt dass sie halt eben sagen, das ist eines der besten Tag-Teams der Welt und deren NXT-Vergangenheit und diese geilen Matches betonen, hat man das Gefühl, dass die hier wieder bei Null anfangen. Und das kann ich halt nicht nachvollziehen. Also, David, ist das nur mein Eindruck oder war das auch bei dir so?
Nee, empfinde ich genauso. Ich finde auch generell, dass die WWE es falsch macht, indem sie zum Beispiel vorher ein Video zeigt. Die hätten natürlich zeigen können, wie halt der Pin war vorher bei der Niederlage, kein Problem. Aber halt zu zeigen, wie halt 50-Jährige von DX die beiden vermöbeln nach Strich und Faden und die halt richtig doof aussehen lassen. Das fand ich halt total sinnfrei, warum man dieses Video zeigt. Und bei den Kommentatoren finde ich das halt genau wie du auch, dass halt, ja, generell bei Kickoff-Show ist es halt so, dass die halt weniger bei der Sache wirken oft. Aber hier ist es dann halt auch so, dass sie halt das Standing von Revival eigentlich eher boykottieren, anstatt das zu pushen.
Ja. Ja, ist ein bisschen traurig. Ich bin halt eben jetzt wirklich mal gespannt, wie das da mit Revival weitergeht. Ich vermute, nachdem wir jetzt 50-50-Booking schon gehabt haben, dass jetzt diese Fehde zwischen den beiden Teams noch ein bisschen weitergeht und dass man dann noch ja, einfach schauen wird, wie sich das da entwickelt. Aber ich habe grundsätzlich derzeit kein gutes Gefühl, was Revival angeht. Irgendwie. Ich
sind aber auch die falschen Gegner.
Ja, ich meine,
die brauchen jemanden wie. Die brauchen halt jemanden, mit dem du stark sympathisierst und die du halt magst als Zuschauer. Weil dann funktioniert halt Revival am besten, meiner Meinung nach.
Aber Revival hat doch auch gegen AOP damals voll abgerissen.
Ja, natürlich, aber da hatten sie schon dieses Standing. Aber wenn du halt das Standing aufbauen willst in dem Main Roster bei Revival, würde ich halt ein Gegnerteam nehmen, wo du halt wirklich stark sympathisierst und was halt irgendwie over ist. Und wo halt dann einfach diese Tag-Team-Cleverness. Ja, die
Mentalität ein bisschen mehr gegeben ist, klar.
Genau, und also, diese Cleverness von Revival halt einfach gezeigt wird, von wegen nicht spektakulär, aber als Team funktionieren die halt so stark. Und das geht halt momentan auch schlecht, weil man. Ehrlich, also Anderson und Gallows haben momentan auch nicht dieses Standing. Noch nicht. Das passt auch nicht so ganz für mich.
Ja, wir haben auch schon drüber gesprochen, dass auch der Bella Club als Babyface ist auch schwierig, sage ich mal. Ich nehme Gallows und Anderson die Rolle als gute Jungs auch überhaupt nicht ab. Also ich meine, diese Nerd-Geschichte davor war noch auch schlimm. Aber jetzt als Babyfaces habe ich auch da meine Probleme mit, weil ich finde, dass die sehen einfach nicht aus wie die guten Jungs. Und die sind es halt auch eigentlich nicht. Das sind die Typen, die kommen rein, die verhauen dich und dann gehen sie wieder. Aber das war's halt eben auch. Aber
ich glaube, das Problem ist irgendwie, wir haben nie Faces, kann das sein? Also ich finde immer, wenn wir so bei Wrestler reden, wir sagen immer, ach ja, der müsste eigentlich mal Heel turn. Aber ich glaube, wir haben noch nie jemanden gehabt, wo wir sagen, ach, eigentlich sollte der mal Face turn.
Ja, ich sag mal so, wir haben zum Beispiel bei Tag-Teams viele Face-Teams gehabt und die werden meistens gesplittet einfach, weil in dem Moment, wenn halt ein Face-Team sehr gut funktioniert bei der Crowd, will die WWE halt daraus Profit schlagen, beispielsweise bei Big Cass und Enzo Amore oder jetzt natürlich logischerweise bei den Hardys wegen Verletzung und Co., aber halt auch wegen den Gimmick, aber trotzdem, das zieht sich halt durch, generell bei der WWE ist es halt sehr oft so, dass halt die starken, beliebten Teams halt oft recht fix gesplittet werden.
Aber das ist echt ein Problem, also auch wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel Dean Ambrose wollte man ja häufig als Heel sehen, Bobby Roode wollen wir auch lieber als Heel sehen.
Ja, man muss aber auch mal, um da ganz kurz einzuhaken, man muss aber auch sagen, dass es häufig so ist, dass wenn ein Wrestler als Heel quasi schon so diese Sympathien zieht, dann sind die meistens auch schon im Begriff quasi zum Babyface zu turnen. Und dann fordert man das nicht, sondern man feuert die halt einfach an. Aber man fordert nicht, dass die jetzt zum Guten kommen quasi. Also ein Braun Strowman ist ja quasi auch ein Babyface geworden durch seine Aktionen. Aber ich finde, da als Fan fordert man halt eben weniger so, jetzt gib mir doch bitte die offizielle Erlaubnis, dem zuzujubeln, damit auch mein Sitznachbar nicht mehr komisch auf mich niederschaut, so ungefähr. Also, weißt du, ich glaube, ja. Das ist ganz natürlich, dass man da nicht als Fan sagt, so, der muss jetzt aber ein guter Junge werden, damit ich ihn endlich mal anfeuern darf, guten Gewissens, so, weißt du? Naja. Apropos jemand,
apropos anfeuern.
Ja, genau. Jemand, den, ja, der auch einen Heel-Turn vertragen könnte, der stand dann im nächsten Match. Da war es dann die Open Challenge um den US-Title. Und ja, Bobby Roode, unser neu gekrönter US-Champion, sprach dann eben die offene Herausforderung aus. Und es wurde ja im Vorfeld gemunkelt, dass es Dolph Ziggler werden könnte. So nach dem Motto, ja, der hat ja vorher seinen Titel niedergelegt, aber er quasi nie offiziell vakantiert, dass der jetzt sagt, hier, ich bin ja eigentlich noch der rechtmäßige Titelträger. Kam dann nicht, der sollte später nochmal auftauchen. Und stattdessen war es Mojo Rawley.
Jetzt, endlich! Ja, jetzt mal ehrlich, da hattet ihr bestimmt alle Gänsehaut, oder?
Ohne Scheiß. Das, also auch der Pop, der war unfassbar. Das war fast so krass, wie damals Stone Cold rauskam bei Mankind. So, die Pelle habe ich jetzt noch. Unfassbar.
Ja, also ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde Mojo Rawley als Bösewicht nicht ganz so nervig wie als Babyface, aber trotzdem.
Du bist ein großer Fan, habe ich gehört jetzt, ne?
Was ja auch gestern, das ist nicht mehr so schlimm.
Zwei T-Shirts bestellt hast du ja auch, Mojo Rawley-Shirts, die du dann auch beim Karat tragen
willst. Lässt sich auch das Gesicht auf den Rücken tätowieren.
Auf was? Können wir das mal irgendwie als Einsatz machen, dass wenn Olaf mal irgendwie falsch tippt, dass er bei allen drei Karat-Tagen ein Mojo Rawley-T-Shirt tragen muss?
Nein.
Das wäre das Witzigste auf der Welt.
Aber ich find, okay, sagen wir mal, der ist jetzt nicht mehr ganz so nervig, aber ich finde halt ihn im Ring total langweilig, weil er halt einfach nur Tackles macht, läuft, Clothesline schlagt, Tackle macht, manchmal macht er auch noch einen Tackle und manchmal läuft er auch, dann macht er im Laufen einen Tackle. Aber das war's dann halt auch schon.
Der Running Tackle.
Also er gibt mir halt gar nichts und dann halt noch
außer Tackle.
Mit Bobby Wood, an quasi Oldschool-Wrestler. Es war eine bombastische Kombination. Das hat ja gezogen wie sonst was.
Ja. Kaugummi.
Ja, da passte halt echt nicht viel so zusammen. Das kann man nicht anders sagen. Also es war ein Kampf, den hat man geschaut und hat ihn auch gleich wieder vergessen. Oder man ist, wenn man in der Halle gewesen ist, war man da schnell Popcorn holen oder sonst irgendwas. Oder auf Toilette noch ein T-Shirt kaufen. Vielleicht von jemand anders. Von jemand anders, wollte ich gerade sagen. Nein, das war kein sonderlich gutes Match. Und ich habe halt gehofft, dass man hier eigentlich mit dem letzten Match noch mal so ein bisschen Gas geben würde. Aber
ja, genau, du bewirbst ja bei den Leuten, eben. Weil das können ja alle Leute sehen, diese Kickoff-Show. Eigentlich bewirbst du ja diesen Pay-Per-View von wegen so, jetzt sorgst du mit dem letzten Match dafür, dass die Leute so viel Bock haben, dass sie sagen, ach komm, ich mach jetzt mein Abo. Aber dann halt so ein Match, das ist irgendwie deplatziert.
Ja, also ich habe auch den Sinn und Zweck dahinter nicht verstanden. Also Bobby Roode gegen Dolph Ziggler hätte ich geil gefunden. Da hätte ich gesagt, so ja, das kann ein schöner Kampf werden, auch wenn die Rollen falsch rum sind quasi. Aber trotzdem sind das zwei Leute, die irgendwie gut harmonieren können. Und mit der Vorgeschichte hätte für mich Sinn gemacht, aber einfach so war das halt verschenkt. Ja,
Hätte Dolph Ziggler wirklich Sinn gemacht? Also, ja, wir haben uns das zwar irgendwie alle ausgemalt, aber eigentlich hätte das für mich halt null Sinn gemacht. So, du kommst da hin und dann legt dein Titel und sagt so, ja, hier brauche ich nicht. Und dann kommt der einen Monat später wieder und sagt, ey, ich will den Titel zurückhaben. Also eigentlich hätte das für mich keinen Sinn
gemacht. Es heißt ja nicht, dass er den Titel zurückhaben will, sondern einfach, er nimmt die Challenge an, nach dem Motto, ich beweise es halt wieder, dass ich es drauf habe, lass den Titel aber dann wieder liegen. Also noch mehr Belanglosigkeit quasi.
Okay, das wäre cool gewesen.
In den Raum stellen. Also es wäre auf jeden Fall logischer gewesen als Mojo.
Ja. Also, das war
halt nicht. Das Finish fand ich ganz komisch, weil der Glorious DDT, der war auch, also der sah ganz komisch aus.
Ja, aber Mojo hatte generell, glaube ich, das Finish komplett weggebotscht. Er hat ja, einmal hat er ja angesetzt, wollte eigentlich aus dem Ring rutschen, stoppt ganz kurz von Ringseil, steht auf und rennt schnell in die Ringecke, weil er merkt, oh nein, die Finish-Sequenz ist doch eine andere. das Finish war sehr plötzlich und ich glaube, das war einfach nicht sauber sich an die Richtlinien gehalten, die man sich vorgegeben hat oder so.
Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es halt kein sonderlich spannendes Match. Also, wenn ich den Rumble noch nicht, wenn ich eh schon da quasi das Abo im Network hätte, das wäre jetzt kein Kampf gewesen. Generell, alle drei Kickoff-Matches hätten mich nicht dazu motiviert, jetzt ein Abo abzuschließen. So. Und das ist ja eigentlich der Sinn der Kickoff-Show, wie wir gerade schon gesagt haben.
Aber ich glaube, du wirst auch eher durch die Videopakete gehypt, als mehr durch die Matches.
Ja, aber die Frage ist halt, brauchst du dann
durch die Numbers-Promo und keine Ahnung
aber was. Aber brauchst du dann eine 2 Stunden Kickoff-Show? Ich finde halt generell, eine 2 Stunden Kickoff-Show bei einem Pay-Per-View, wo du halt 2 Matches hast mit 30 Teilnehmern, wo du halt eh schon quasi dein Roster halt komplett schon ausgeplant hast, wen willst du da halt einsetzen? Du hast halt eh nicht mehr so viele. Das macht gar keinen Sinn.
Ja. Ja gut, du hast aber jetzt auch ganz viele zum Beispiel, die gar nicht auf der Card waren. Also du hast jetzt auch immer noch Bludgeon Brothers oder Ascension oder Breezango und sowas. Also
das UK-Roster haben wir komplett nicht dabei
gehabt. Das muss man auch mal dazu sagen.
Das
wäre interessanter gewesen. Und alle.
Ja, also ich meine, jetzt warum hat man nicht hier, hätte man ja auch ruhig nochmal, keine Ahnung, nochmal Pete Dunne gegen Tyler Bate. Warum denn nicht? Aber dann hätte man wahrscheinlich gesagt, so.
In Case, einfach.
Ja, einfach mal 15 Minuten, dann ist die Halle am Kochen. Aber wo wir noch bei der Kickoff-Show sind, da muss man mal kurz noch sagen, ich war mega gut gestimmt, weil die Crowd einfach richtig Bock hatte und allein dieses Runterzählen, also dieselbe
bei
Runterzählen.
Bei jeder Minute.
Bei den letzten 10 Sekunden immer runterzählen, dann alle zusammen zeitgleich das Geräusch dieses Tons nachgemacht.
Das war fantastisch.
Da hattest du einfach auch als Zuschauer schon richtig Bock und wir hatten das ja auch schon gesagt, also im Chat waren wir halt beim Live-Gucken. Da hast du schon gemerkt, okay, das könnte richtig geil heute werden und die Leute hatten halt auch richtig, richtig Lust. Das hast du halt eben nicht überall. Und das fand ich super.
Ja. Ja. Nee, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Die Philly Crowd war rough and wild, um es mal so zu sagen. Also, sie hatten richtig Lust auf den Event gehabt. Und du hast ja auch schon vorher gehört, auch als da noch die Experten am Panel da gesessen haben, wo es dann Rusev Day Chance gegeben hat und sonst irgendwas. Also, das war schon richtig gute Stimmung in der Halle. Und wir haben ja oft bemängelt, dass, ja, gerade bei WWE-Crowds, auch bei Pay-Per-Views, dass da mal durchwachsene Stimmung ist. Aber da, finde ich, kann man jetzt hier der Crowd keine Vorwürfe machen. Aber
in Philly habe ich mir auch keine Sorgen gemacht. Also von Anfang an.
Wobei man
an
auch sagen
muss, trotzdem auch gleich nochmal mit der Stimmung sagen wir bestimmt gleich im Verlauf der Main-Show. Aber
genau,
generell, genau das. Was halt du auf jeden Fall gemerkt hast, im Publikum waren viel mehr erwachsene Männer als sonst. Also normalerweise ist das Verhältnis eher schon so, dass halt noch mehr Kinder dabei sind, noch mehr Frauen, aber diesmal war das halt. Das
ist
immer
so bei diesen Big Four Events. Das ist halt genauso wie mit Raw nach Mania und so. Da ist halt die Crowd komplett wie ausgewechselt.
Genau.
Und weil dann so, das sind halt so auch ganz viele von diesen Hardcore-Fans, die sagen, okay, ich wohne jetzt vielleicht irgendwie in Kuala Lumpur oder sowas, fliege jetzt aber trotzdem mal nach Amerika, weil ich halt WrestleMania live sehen will und Raw und SmackDown auch.
So, und jetzt muss ich ganz kurz was vorwegnehmen, bevor wir jetzt zur Main-Show kommen. Das war nämlich dann der Moment, wo dann der Rumble startete und die Crowd war eh schon heiß wie Frittenfett, wo ich dann dachte, wenn man die jetzt richtig bespielt, dann kann das halt richtig groß werden. Und wenn du die falsch bespielst, Crowd, dann kannst du dir selber dein Pay-Per-View kaputt machen. So, und jetzt können wir gerne loslegen. Entschuldigung, wollte mal sagen. Aber das habe ich da wirklich schon gedacht. Also das war mein Gedanke von wegen Mega-Chance. Mal gucken.
Ja, Opening-Match war dann der Kampf um die WWE-Championship. Two-on-One-Handicap-Match zwischen Champion AJ Styles und Kevin Owens und Sami Zayn. Hier nochmal kurzer Rückgriff auf die Kickoff-Show. Sami Zayn und Kevin Owens super geil in diesem Social-Media-Panel gewesen.
Richtig, richtig gut.
Ne, super unterhaltsam, haben sich über die ganzen Fans lustig gemacht, die ihre Namen falsch geschrieben haben oder sonst irgendwas. Also extrem unterhaltsam. Ja, und hier, das war eine merkwürdige Match-Stipulation. Ne? Es hätte dann ja, wenn jetzt Sami Zayn und Kevin Owens gewonnen hätten, hätte es eben Co-Tag-Team-Champions gegeben. Und es war halt eben trotzdem nach Tag-Team-Rules mehr oder weniger. Also das heißt, es war nicht 2 gegen 1 die ganze Zeit im Ring, nicht Tornado-Rules, sondern eben Tag-Rules. Einer steht draußen und muss eingewechselt werden. Es war ein sehr storygetriebenes Match, um es mal so zu sagen. Also dieses Motiv, einer bleibt im Ring und du hast eben diese Tag-Team-Regeln noch im Hintergrund. Das war sehr dominant natürlich und hat letztlich auch am Ende den Ausschlag gegeben. Wrestlerisch fand ich, war das nichts Besonderes. Also ich sag mal so, in einem Triple Threat könnten die drei sicherlich mehr machen. Aber mich hat's trotzdem leidlich unterhalten, sage ich mal. Also Kai, wie war das bei dir?
Ja, so hat Spaß gemacht. Das war ja auch ein bisschen das, was wir quasi in der Preview gesagt haben. Das wird jetzt, also wir waren uns ja einig, wenn die jetzt wrestlerisch irgendwas abreißen wollen, kein Problem, können sie sowieso machen. Also das stand ja eigentlich außer Frage. Aber wir haben ja schon von Anfang an gesagt, okay, das wird sich jetzt eher auf die Story quasi beziehen. Und das hast du hier halt auch gemerkt, dass viel mit diesem 2 gegen 1 gespielt wurde und dann hier wieder die Überzahl und dann wurde da nochmal versucht und AJ war ja alleine und die anderen beiden waren halt zu zweit. Ich muss aber sagen, dass mir dieser ganze Storyteil sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich fand es auch schön, dass man jetzt nicht nochmal Daniel Bryan und nochmal Shane McMahon rausgebracht hat, sondern du hast es jetzt erstmal so für sich stehen lassen und hatte gerade das Ende. So kann man auf jeden Fall, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Aber prinzipiell muss ich sagen, ich finde es passend zur Story, weil du darauf schön aufbauen kannst weiterhin.
Ja. David, wie siehst du das? Findest du, das war ein gerechtfertigter Opener, war das das richtige Match, um diesen Kampfabend einzuläuten, oder hättest du dir vielleicht einen anderen Kampf gewünscht?
Ich finde, das war halt kein Match, was sich als Opener anbietet, weil ein Opener für mich eigentlich direkt diese Stimmung anheizen soll in der Halle, und dieses Match ist einfach durch die Stipulation, ich fand das okay, ich fand es auch eigentlich, dass sie es gut gemacht haben, die Story haben sie gut erzählt, das Problem ist einfach, durch diese Stipulation fing es halt extrem langsam an. Also die erste Matchhälfte hat sich halt gezogen wie Kaugummi. Das heißt jetzt nicht, dass es schlecht war, sondern einfach wegen der Stipulation, weil halt immer wieder einer rausging, immer wieder dann halt quasi diese Dominanz ausgenutzt, dieses, was normalerweise im Tag-Team isolieren wäre, gemacht. Aber das war halt einfach für mich als Zuschauer war es halt schwierig. Und ich hab dann auch einfach irgendwann mal das Problem gehabt, dass ich dann ein bisschen rauskam. Die letzte Phase war gut, also die zweite Hälfte bis zum letzten Drittel war echt gut. Ich finde auch, das Finish war absolut okay. Das passt zur Storyline und Co. Und anschließend auch die Promo mit Shane passte. Nur ich hätte es halt nicht als Opener gemacht. Das ist, ein Opener muss für mich einfach zünden oder Big-Time-Feeling haben oder sonst irgendwas. Und das war einfach ein Match, was aus der Story heraus lebte und entsprechend halt sehr langsam begann.
Ja, es war halt eben nicht das erwartete Wrestling-Feuerwerk, was man ja eigentlich so ganz gerne mal als Opener irgendwie rausknallt, weil es einfach mal ein richtig schönes, schnelles Match, damit die Crowd mit drin ist, sondern eigentlich war es ja nichts anderes als ein sehr, sehr langgezogenes Segment, so mehr oder weniger. Es war ja wirklich dazu da, die Story um diese drei und auch die kleinen Zwistigkeiten. Ich habe auch das Gefühl, dass wir langsam zwischen Sami Zayn und Kevin Owens, dass da auch irgendwie langfristig oder mittelfristig, dass es da anfangen wird zu kriseln.
Ganz kurz dazu, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das war ja auch, um mal ein bisschen vorzugreifen, dann kam ja auch ein Sami Zayn im Rumble, so nach dem Motto, Okay, ich habe das. Und dann hat ja auch, als dann natürlich Sami Zayn rausgeflogen ist und nicht gewonnen hat, hat dann auch Kevin Owens getwittert nach dem Motto, ja, also ich dachte, du hast das. Also so, vielleicht fängt es da an, dass es so ein bisschen Probleme gibt zwischen den beiden. Aber sind wir mal ehrlich, WrestleMania, Kevin Owens gegen Sami Zayn, so was spricht dagegen?
Ich glaube, darauf wird es ja auch hinauslaufen, wenn man ehrlich ist. Also das würde ja auch passen zu WrestleMania. Ich finde halt bei dem Match, ich weiß halt nicht, warum man unbedingt so eine Stipulation beim Rumble in Opener macht. Weil das ist halt nicht zuträglich dafür. Die Jungs haben einen guten Job gemacht, aber es war halt, wie soll man sagen, Rumble ist halt schon ein besonderer Pay-Per-View und das war halt ein Titelmatch. Stipulation war was Besonderes, das Match aber nicht, das hast du sehr, sehr schnell vergessen.
Ja,
das stimmt. Das ist wahr. Also es ist halt, wie gesagt, also von der Story her gut, aber wrestlerisch war es auch so, ja, ist halt okay, ne?
Aber die Crowd war immer noch gut dabei. Muss man sagen.
Ja, natürlich, ich meine, das sind ja auch drei Crowd-Favorites eigentlich, ne? Also gerade unter der smarten Crowd, die du halt eben bei so Big Four Pay-Per-Views hast, sind natürlich auch Leute wie ein Sami Zayn und ein Kevin Owens, die sind ja einfach over wie Sau, ne? Und ich kann es aber auch nicht ganz verstehen, warum man das hier in den Opener gepackt hat, weil, wie gesagt, es war schon im Vorfeld klar, dass das ein Match werden würde, was jetzt kein, das hatte gar nicht den Anspruch, dass das wrestlerisch das Dach irgendwie von der Halle wegfegt, sondern es geht einfach nur darum, dass du hier die Geschichte weiter fortsetzt und das hat's gemacht. Wrestlerisch war das halt eben, ja, das war, ich glaube, das war auch für die Jungs, die hier im Ring standen. Also, die haben sich danach wahrscheinlich gedacht, so, ja gut, das war mal, ist nicht leicht verdientes Geld, aber da hatten wir schon härtere Arbeitstage, sage ich jetzt mal so ganz
böse. Also, ich sag mal so, das Match hätten die genauso gut auch bei einer Weekly raushauen können.
Ja, eben. Ja, so war es halt dann im Endeffekt auch. Und deswegen, das war nichts Besonderes, du hast es gerade richtig gesagt, David. Das hat man auch relativ schnell wieder vergessen, außer dass man halt eben dann eben einen AJ Styles hat, der ja vielleicht schon so ein bisschen den Split in diesem Gespann aus Kevin Owens und Sami Zayn eingeläutet hat, um es mal so zu sagen. Und Kai hat es gerade eben auch schon erwähnt, es gab dann auch noch ja diese Geschichte mit Shane McMahon, der dann eben nochmal gezeigt worden ist, wo es war ja relativ deutlich, dass Kevin Owens nicht der richtige Mann war, der gepinnt worden ist und dass es quasi wieder so einen Fehler gegeben hat. Also sprich, wir werden wahrscheinlich bei SmackDown wiedersehen, dass sich Zayn und Owens beschweren und sagen, mein Gott, wir werden hier über den Tisch gezogen und ich weiß nicht was. Also das kriegen wir auf jeden Fall weiter. Shane hat seine Rolle da gut gespielt und ne, wie Kai gerade auch schon gesagt hat, ich gehe davon aus, dass das langsam, aber sicher so auf dem Weg zu WrestleMania dann den Split einläutet. Hatten wir letztes Jahr so ähnlich mit dem Gespann Jericho und Owens, da hat das ja auch so langsam Anfang des Jahres da angefangen zu kriseln und so ähnlich wird das ja auch sein. Da gehe ich mal ganz fest von aus, weil, wie gesagt, wie geil wäre das denn, Sami Zayn gegen Kevin Owens und auch noch, dann um ein bisschen vorzugreifen, AJ Styles gegen Nakamura bei einer WrestleMania zu sehen. Ich meine, das sind zwei Dream-Matches, das wird geil. Also hätte ich nichts gegen, ja. Ja, weiter ging's dann, ne? Dann gab's das 2-out-of-3-Falls-Match zwischen den Usos und Chad Gable und Shelton Benjamin. Es ging natürlich um die WWE SmackDown Tag Team Championship. Und da war die Crowd das erste Mal, fand ich, sehr ruhig.
Ja, aber es war logisch. Entschuldigung. Ja, nee, Entschuldigung, bin noch emotionalisiert.
Ja, dann darfst du auch gleich weiter ausführen, wenn du mir schon ins Wort fällst.
Nee, es ist halt logisch. Ich sag mal einfach so, beim Pay-Per-View hast du halt immer bestimmte Matches, auf die halt die Crowd am meisten scharf ist. So, und normalerweise machst du beim Opener halt entweder haust du ein Match raus, worauf die Crowd heiß ist, oder du machst halt ein Match, was halt einfach wrestlerisch ein Feuerwerk ist, wie halt zum Beispiel zuletzt halt immer öfters mit den Usos und New Day, wo einfach durch die Action im Ring die Crowd angeheizt wird. So, jetzt hast du erstmal ein Match vorher gehabt als Opener, das eigentlich primär aus Story bestand und sich halt anfangs wirklich gezogen hat. Dann hast du aber anschließend noch ein Match zwischen Usos und Shade Gable und Shelton Benjamin, was halt von der Stipulation her einfach irgendwie random wirkt und auch die Ansätze
was,
halt.
Hä? Nein.
Nein, warte, lass mal erstmal sagen, nein, nur als Gefühl als Zuschauer. Es ist halt wieder eine andere Stipulation als eine normale, aber die beiden Teams sind absolut nicht gleichwertig. Dadurch ist die Stipulation für mich dann sinnlos, weil du einfach eh weißt, von denen, okay, die Usos gehen da komplett als Sieger raus, dass die dann anschließend
aber zwei. Hast du SmackDown geguckt, oder?
Ja, schon, aber hallo, die Usos, das Standing, was die haben, was erwartest du da? Hast du
ja, aber Chad Gable und Shelton Benjamin haben doch auch die letzten SmackDown-Folgen immer dominiert und das Two of Three Falls-Match hat doch auch mega Sinn gemacht durch die ganze Geschichte, die halt in den Vorwochen war. Also das hat halt gepasst wie Arsch auf Eimer.
Ja, aber das, willst du das als Fan sehen oder warst du da irgendwie gespannt drauf? Mal ganz,
ja, ich wirklich ich ehrlich gemeint. Ich hab Bock auf geiles Wrestling gehabt, ja klar.
Ja.
Weil ich halt davon ausgegangen bin, okay, das wird halt ein richtig gutes Tag-Team-Match. Weil ich weiß, ein Chad Gable kann richtig gut wrestlen, Usos sowieso außer Frage und Shelton Benjamin ist auch fantastisch.
Genau, das habe also, ich auch erwartet. Im Moment habe ich das auch nicht bekommen. Also ich fand das Match gut.
Ja, aber du kannst doch nicht sagen, dass es random ist.
Okay. Nein, es war halt einfach, wie soll man sagen, ich sitze vorm Fernseher und ich denke einfach nur von wegen, ja, entweder reißen sie jetzt die Hütte ab oder sonst was, aber das Finish war halt für mich uninteressant, weil mir halt klar war, okay, die Usos gewinnen. Ob sie jetzt halt 2-1 gewinnen, ich habe gedacht, standardmäßig WWE 2-1, es wurde halt 2-0, was halt heftig war. Aber der Sieger war halt nicht für mich interessant. Also die
Olaf, war das dir auch klar, weil wir haben beide Chad Gable und Shelton Benjamin getippt.
Ja, ich habe eigentlich ja auch gedacht, dass jetzt hier die Wachablösung in der Tag-Team-Division da kommen würde. Ich habe damit Aber ich hab eigentlich damit gerechnet, dass hier der Titelwechsel kommt. Aber ich muss auch sagen, weil es wurde ja in der Fehde so aufgebaut. Man hat ja immer das Gefühl gehabt, dass American Beta hier immer näher und näher an den Titelgewinn drankommt. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, oder bin ich gespannt, aber ich war sehr überrascht darüber, dass das dann hier auch so klar und deutlich ausging. Und zugleich war ich aber auch ein bisschen schockiert darüber, dass offensichtlich dieser Kampf keinen interessiert hat und dass auch überhaupt nicht der Funke durch den Fernseher übergesprungen ist. Ich finde, man hat halt eben gemerkt, dass diese vier Leute sich da wirklich, die haben sich Mühe gegeben und die haben hart gearbeitet, aber diese Geschichte, die da versucht haben zu erzählen, die hat mich kein bisschen bewegt und ich weiß auch derzeit nicht genau, wie da die Verteilung ist, mit wem darf ich jetzt konkurrieren, mit wem darf ich jetzt irgendwie da mitfiebern, wen muss ich irgendwie doof finden, irgendwie sind beide so ein bisschen Good Guys und Bad Guys zugleich. Ich habe mich extrem schwer getan, mich in diesen Kampf hineinzuversetzen und dadurch ist auch bei mir keine richtige Stimmung aufgekommen und ich habe das verfolgt, habe mir gedacht so, ah, das ist schön anzuschauen. Aber ich war nicht emotional involviert und war dann letztlich der einzige Moment, wo ich dann wirklich mal so aufgehorcht habe, war dann, als es 2-0 stand und der Kampf vorbei war. Und damit habe ich nicht gerechnet. Also Kai, wie hast du den Kampf denn gesehen? Warst du da Feuer und Flamme drin?
Nein, nein, das habe ich auch nicht gesagt, dass ich da Feuer und Flamme drin war.
Ich habe es also, ja nur suggeriert.
Ja, ja, klar, natürlich. also so wrestlerisch, wie gesagt, fand ich den gut. Ich fand, da waren auch viele schöne Moves. Zum Beispiel die Kombination, die zum ersten Fall geführt hat, die fand ich richtig, richtig stark. Und auch also ich muss sagen, bis zum ersten Fall fand ich das Match eigentlich richtig gut, weil du hattest halt viele Nearfalls mit dem Splash und sowas und dann gab es halt auch häufiger mal den Ansatz von Chad Gables, keine Ahnung, Mörder-Suplex oder sowas, der immer auf den Nacken geht. Also da waren eigentlich schöne Sachen bei, dann kam halt der erste Fall, den ich auch noch richtig den ich auch noch fantastisch fand und dann ist es so irgendwie abgefallen bei mir. Weil dann kam dieses Roll-Up und das war irgendwie, okay, es ist 2-0, ganz, ganz komisch, weil ich dachte halt auch nach dem 1-0, jetzt kommt halt, wie David auch gesagt hat, so WWE-technisch dann das 2-1 und gerade das dann American Beta, das 1-1 macht und dann irgendwie dann quasi die Jagd beginnt zum 2-1, aber das war nicht und dann kam dieses Roll-Up und da war ich verwirrt.
Entschuldigung, es war aber halt nicht so, obwohl das Finish halt überraschend war, dass du halt denkst so, oh mein Gott, oder so, wow, sondern einfach so, oh. Und das war halt mein Problem. Ich kann halt die Crowd verstehen, und mir ging's halt vorm Fernseher genauso. Ich kam halt nicht richtig rein, beziehungsweise für mich kam halt nicht diese Spannung auf, von wegen, okay, die beiden können halt wirklich die Usos jetzt knacken, weil es genau. Halt einfach auch keinen Pin gab und ich einfach durchweg nicht dieses Gefühl hatte, von wegen, okay, jetzt doch, ey, oh, okay, das ist eine Gefahr. Sondern einfach nur dachte, ja, die spulen halt ihr Programm ab, die haben das gut gemacht, aber ein Match braucht für mich halt bei so einem großen Pay-Per-View auch eine gewisse Spannung und die fehlte mir halt leider komplett und deswegen war ich nicht drin und es war halt, wie gesagt, für die Crowd war es halt einfach nicht klug, erst den ersten Opener zu haben, der halt einen ein bisschen runterzieht, zwar emotional packt, aber halt, und dann halt jetzt ein Match zu haben, wo halt die Crowd auch nicht so wirklich gallig drauf ist, das war dann schon schwieriger.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Also du hast, also die haben es nicht geschafft, diese Dringlichkeit darzustellen, die halt, gerade wenn du in einem Two Out of Three Falls bist, da musst du halt eben als sozusagen zurückliegendes Team, musst du halt eben Gas geben und du musst irgendwie versuchen, das darzustellen. Und ich habe das denen, also sie haben es mit den Moves versucht, aber ich habe es denen nicht in den Gesichtern und in der Körperhaltung und in der Körpersprache, habe ich denen das nicht angemerkt. Es tut mir total leid, das, aber nee, ich weiß, da ist einfach, da ist einfach der Funke halt eben nicht übergesprungen. Und das war wrestlerisch, war das absolut in Ordnung. Also da gab es jetzt nichts, was irgendwie schlecht wäre oder was da zu bemängeln gewesen wäre, aber eben, Wrestling ist halt mehr als eine Abfolge von Aktionen. Und da fehlte halt die Emotion und dadurch wirkte es halt eben flach. Und die Match-Story war halt eben auch nicht wirklich da. Also das war halt eben, wie du gerade gesagt hast, David, so eine Aneinanderreihung von schönen Aktionen. Das war nett anzuschauen, aber es hat halt einen eben leider nicht gepackt. Und dann, als das 2-0 gefallen war, habe ich mir halt auch gedacht, so, uch, das ist ja überraschend. Und dann im nächsten Moment dachte ich mir, naja, egal. So, und dann war der Kampf halt vorbei. Und ich glaube, damit können wir auch gleich schon zum nächsten Match springen, weil ich gehe davon aus, dass wir über die Rumbles mit am meisten plaudern werden hier. Und ich finde auch, dass jetzt dann, als der Kampf vorbei war, dann war das der erste richtige What-the-fuck-Moment für mich. weil ich hab dann diesen Trailer, ich habe dann sogar so ein bisschen vorgespult, weil ich mir gedacht, so, ja komm, diesen Numbers-Trailer hast du ja schon tausendmal gesehen, so, die machen sie ja jedes Jahr in einer Form.
Der ist immer wieder geil, muss ich aber ganz kurz sagen, ich finde, der ist immer wieder fantastisch und hype mich richtig gut auf den Rumble.
Ja, ich habe diesen Trailer auch immer, die Zahlen und das Zusammenfassen, vor allen Dingen ist das halt immer schön, dann hast du halt die alten Bilder, dann neue Bilder.
Und genau, und dann immer so, ja hier, und dann ist der Iron Man und
also das Kane kann die WWE.
Und das ist einfach super.
Ja, auf jeden Fall dachte ich, das wäre einfach nur so eine Einstimmung auf den Rumble. So, dass der Rumble dann so in ferner Zukunft kommen würde. Und dann, hups, dann kam der Rumble auf einmal schon. So, der Männer-Rumble, so als drittes Match des Abends, mitten in der Midcard, mehr oder weniger. Da war ich halt schon sehr überrascht. Und David hatte, da können wir ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, David hatte vorm Podcast angemeldet, dass wir unbedingt über die Match-Reihenfolge reden sollten. Und ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, ne? Weil ich kann das auf der einen Seite zwar verstehen, dass man das so platziert hat. Auf der anderen Seite halte ich es halt eben, ja, es war halt eben riskant und es ist meiner Meinung nach auch nach hinten losgegangen, oder David?
Es war, okay, jetzt erstmal vorweg, ich bin kein Kandidat, der halt wirklich alles zerreißt und der halt zum Beispiel auch sagt, hier, falscher Sieger, dadurch eine ganze Pay-Per-View im Eimer, aber der Royal Rumble ist für mich einfach mein Lieblings-Pay-Per-View und ich habe den mit meiner Frau zusammen geschaut und meine Frau muss zum Beispiel sehr früh abends, sehr früh am nächsten Morgen arbeiten. Und die macht das dann meistens, okay, vielleicht pennt sie die ersten Matches und dann halt die letzten Matches, das ist meistens ein Titelmatch und dann der Rumble, da ist sie halt voll dabei, will geweckt werden und so weiter. Weil das ist halt beim Rumble, mal ganz ehrlich, das Hauptmatch, worauf sich alle freuen beim World Rumble, ist halt das Rumble-Match der Männer. Weil da geht's halt nicht nur um eine Titelchance, sondern es geht halt um den Main-Event von WrestleMania.
Nee.
Hm?
Nee.
Ja, oder Co-Main-Event oder sonst was, aber es ist auf jeden Fall
am Titelmatch halt, ne?
Ja, aber du, es ist in der Regel, es ist einfach immer der Main Event oder der Co-Main Event. WrestleMania hat mehrere Main Eventer, nicht nur ein einziges Match. Auf jeden Fall ist es halt immer sehr bedeutsam, etwas Besonderes und es ist halt für mich das, worauf ich mich als Zuschauer am meisten freue. Und dann sehe ich hier einfach das Problem. Wenn du halt einen mehrstündigen Pay-Per-View hast oder ein Event und das, worauf du dich am meisten freust, wo es eigentlich vom Aufbau her so sein sollte, dass die Spannung im Laufe des Abends immer mehr Richtung Headliner quasi geht. Und dann hast du aber einfach eine Veranstaltung, wo auf einmal dieser Headliner, in diesem Fall halt das Royal Rumble Match, ganz früh kommt, dann geht einfach direkt, ja, also die Gefahr ist sehr groß und wir sahen das halt im Chat, also zumindest Chris und ich waren halt der Meinung, Kai hat uns dann ignoriert, kein Problem, dass das halt wirklich die Crowd killen kann, weil in dem Moment, wir kennen alle primär, also es gab schon Unterschiede, aber wir kennen das ja primär so, ein Royal Rumble, wie er endet, ist meistens so, dass der Sieger da ist und er zeigt dann auf das WrestleMania-Zeichen. Das ist quasi wie eine Tradition, ungeschriebenes Gesetz. Das ist so das Highlight schlechthin. Man möchte diesen Moment sehen, darauf arbeitet dieser Pay-Per-View hin. Und jetzt hast du das halt so früh und ganz ehrlich, wenn dann halt, so wie jetzt hier, der Rumble ist vorbei, für mich fühlte sich das an, als wenn der Pay-Per-View vorbei war. Das war ganz komisch, als wenn man den Stecker ziehen würde. Und genau das ist auch bei der Crowd passiert. Und ich kann das einfach absolut nicht verstehen, warum man das so platziert, das Match, worauf sich alle am meisten freuen. Das war nicht das Titelmatch, nicht das Frauenmatch, es war das Rumble-Match, wie jedes Jahr von den Männern. Und dann haut man das in die Mitte raus. Dann musst du zumindest ein Main-Event raushauen, den du auch als Main-Event über Wochen hin quasi aufgebaut hast. Und das halt diese Wertigkeit hat. Und das hatten wir halt in diesem Fall nicht. Und ich verstehe halt nicht, warum man den Rumble in die Mitte setzt. wir kommen dann nachher bei den Frauen dazu, was dann da passiert ist, das ist für mich trotzdem kein Grund, das zu machen. Was ich halt gemacht hätte, ehrlich gesagt, du hast halt zwei Rumbles, einmal eine Weltpremiere halt, dass es einen Frauen-Rumble gibt. Ich verstehe halt nicht, warum man es nicht so gemacht hat, dass man den Rumble quasi mit den Frauen-Rumble startet und das ist nicht abwertend, sondern Opener kann halt einfach auch ein Match sein, worauf du dich mega freust. Dann hast du als Crowd ein richtig fettes Highlight am Anfang. Dann hast du erstmal Matches, um wieder auch Adrenalin ein bisschen runterzukriegen und weiter in Stimmung zu sein. Dann am Ende wieder das Highlight schlechthin mit dem Männer-Rumble. Das hätte ich verstanden, ich hätte es so gemacht, weil ganz ehrlich, du hast halt zwei Rumbles, das sind halt lange Matches und mit einem großen Highlight. Und ich finde, dazwischen müsste die Pause oder der Abstand so groß wie irgendwie möglich sein, um dich emotional halt auch drauf einlassen zu können, richtig.
Ja, du musst auch runterkommen. Das genau. Ist auch wiederum was. Du kannst nicht quasi konstant irgendwie da auf höchster Flamme quasi mitchanten und die ganze Zeit Gas geben, sondern gerade so eine Mainstream-Crowd wie bei WWE, die braucht dann eben auch mal die Pausen, um sich wieder zu sammeln, um da wieder Kraft sammeln zu können. Und wie du schon gesagt hast, also für mich ist auch der Männer-Rumble, ist auch, glaube ich, auch für jeden, der sich ein Ticket für den Royal Rumble gekauft hat, ist, glaube ich, der Hauptgrund. Und dieser Frauen-Rumble, der ist natürlich total cool und wir wissen, dass das wichtig ist und dass das auch eine Das war ja auch durchaus ein Match, auf das man sich freuen konnte. Und gerade auch mit den ganzen Überraschungsgästen, die dann dabei waren. Das hat ja auch durchaus zumindest über einen Teil der Strecke Spaß gemacht. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, was Spaß gemacht hat und was nicht Spaß gemacht hat. Aber ich sehe es halt genauso wie David. Und Kai und ich haben das ja auch in der Preview genauso besprochen. Also, dass quasi die Rumbles rahmen quasi diesen Event ein. Und dazwischen hast du eben eine Phase, wo du ein bisschen runterkommen kannst. Und ich habe das auch als Riesenfehler gesehen, dass man diesen Männer-Rumble halt eben hier in die Mitte der Card setzt. Also Kai, wie war denn deine Emotion, als du das gesehen hast hier?
Genau, also erstmal ganz kurz. Also eigentlich alles, was David gesagt hat, außer den Fehler mit dem Main-Event von WrestleMania, unterschreibe ich eigentlich. Also, nein, also das ist, sehe ich komplett genauso. Kein Problem, so nach dem Motto, hier, Crowd ist im Arsch und so, komplett. Das Einzige, und das hat David nicht gesagt, muss ich kurz sagen, was ich nicht verstehe und was mich einfach tierisch aufregt, ist, dass Leute den Rumble schlecht reden, weil er an der Position war. Also, dass Leute sagen, der Rumble ist scheiße, weil er da, also weil er jetzt als das dritte Match war. Und das hat David nicht gesagt, nur noch um das kurz zu sagen.
Weil ich glaube, das ich als Begründung sehen würde. Also ich sag mal so,
Nein, aber also das habe ich halt ganz häufig irgendwie bei Twitter und so gelesen. Da denke ich mir so, ja sag mal, merkt ihr noch irgendwas? So, also du kannst doch nicht sagen, das Match ist scheiße, weil das jetzt am Platz 3 war nicht das Main Event. Dass die Platzierung blöd ist und dass du sagst, das Highlight sollte am Ende stehen. Komplett, das sehe ich auch so, auf jeden Fall. Ich hätte den Männer Rumble auch ans Ende gepackt, definitiv. Aber das mindert ja nicht die Qualität des Rumbles und das nervt mich bei vielen Meinungen, die ich im Internet gelesen habe, einfach nur.
Ich muss aber dazu ehrlich sagen, dass ich keine Meinung zum Rumble jetzt großartig gelesen habe und ich fände das halt auch fatal. Das ist genauso, als wenn du halt sagst, der Rumble-Sieger war nicht das, was ich wollte, deswegen ist der ganze Pay-Per-View im Eimer.
Ja, eben deswegen, klar. Also, deswegen meine ich auch, dass ich mit dir eigentlich einer Meinung bin und dass ich alles das nachvollziehen kann, dass das Placement blöd ist, müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden, das ist eigentlich Fakt. Nur, ich habe einfach nur viele Leute gesehen, die gesagt haben, ey, was ist das für ein Schwachsinn und so, voll blöd so, das macht gar keinen Sinn. So, jetzt der Rumble ist voll kacke und sowas, ist gar nicht, also, und das hat mich eigentlich auch aufgeregt.
Ich kann aber dazu sagen, das ist jetzt auch nicht so extrem gemeint, wie es jetzt vielleicht klingen mag, mir hat die Platzierung den Pay-Per-View auch ein bisschen kaputt gemacht. Also, mag doof klingen, aber ist einfach so, weil wir haben den Abendablauf, du planst ja den Abend auch ein bisschen, hast am besten noch Snacks bereit liegen und so weiter. Und zum Beispiel bei meiner Frau war es nicht anders. Sie hat halt einfach nur gesagt nach dem Rumble, na, dann kann ich ja jetzt ins Bett gehen, weil das war einfach vom Gefühl her, ist der Pay-Per-View vorbei.
Ja, war halt auch gefühlt vorbei, also sind wir mal ehrlich, ne?
Vor allen Dingen, es ist halt einfach, von der Logik her verstehe ich es nicht. Du machst dir ja Gedanken, wie machst du die Matches, so. Und es gibt meiner Meinung nach beim Wrestling in der WWE nur zwei Momente, wo du emotional als Fan so extrem mitgehst. Das ist einmal halt normalerweise ein Main-Event bei WrestleMania oder halt ein besonderer Titelwechsel oder Streak. Also wirklich das Big Match von WrestleMania, wo du extrem mitgehst, oder emotional halt beim Rumble, wenn der Sieger feststeht. Nirgendwo gehst du als Fan so extrem mit. Und das raubt dir ja auch Kraft und du bist halt total elektrisiert. Und dann, du hast ja auch gemerkt, es gibt ja dann mega Pop und so weiter. Die Leute gehen ja einfach mit. Das ist einfach so. Es kocht sich immer weiter hoch. Es geht immer Richtung Finale. Und dann hast du das Finale, den Abschluss. Und dann geht der Adrenalinspiegel bei den Leuten einfach runter, auch bei mir vorm Fernseher. Und ich habe einfach nur danach gedacht, so, ich weiß es gerade nichts mit mir anzufangen. Eigentlich möchte ich jetzt ins Bett gehen, weil das war jetzt für mich das Ende. Weil das war das, was ich als Highlight sehen wollte. Wenn ich auf ein Konzert gehe und keine Ahnung, ich möchte meine Lieblingsband sehen, dann will ich jetzt nicht unbedingt eine Vorband sehen, dann meine Lieblingsband und danach kommen nochmal zwei andere Vorbands. Das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht.
Ja. Man muss natürlich auch sagen, dass der Event war ja dann auch schon, also als der Rumble dann geendet hat, war der Event ja quasi schon, wenn du die Pre-Show mitnimmst, war der ja schon mindestens 4 Stunden lang.
So, also eigentlich sagen, wann war der Rumble zu Ende? Irgendwie um 3.40 Uhr oder sowas? Also das kommt ja ungefähr hin, ne? 3 Uhr, 3.40 Uhr, irgendwie sowas um den Dreh.
Ja, ja, also du hast eigentlich schon, hattest du einen richtig langen Pay-Per-View, hattest du schon in den Knochen, mehr oder weniger, als der Rumble vorbei war. Und deswegen, ich kann es vollkommen verstehen. Also bei mir ist dann auch erstmal so die, ja, wie soll man sagen, meine innere Aufmerksamkeitsuhr oder was auch immer, die ist halt dann erstmal abgesackt und dann erstmal so, nee, jetzt ist es mal so, mir egal. Und das werden wir auch gleich noch beim darauffolgenden Match besprechen.
Kann ich noch was anderes einwerfen?
Ja, werf was ein.
Ein weiterer Nachteil, der dadurch entsteht, ist einfach, dass du bei Royal Rumbles geht's ja auch darum, zum Beispiel um Überraschungen zu schaffen. Also wer zum Beispiel jetzt in Rumble teilnimmt. So, und du hast es halt eigentlich bei Royal Rumble Cards so, der Rumble steht am Ende und natürlich gibt es Matches vorher, aber es gab immer wieder Momente, wo halt Leute aus den Matches vorher absolut überraschend dann im Rumble waren. So, jetzt hast du aber genau die andere Situation, dass halt Leute im Rumble sind, die gleich ein Match haben. Und das beißt sich für mich halt noch mehr. Also das macht halt noch mehr oder nimmt noch mehr an Potenzial raus. Es ist halt was anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel erstes Tag-Team-Match hast zwischen The Bar und Seth Rollins und Co. Und dann taucht Seth Rollins plötzlich dann halt doch beim Rumble auf. Das ist dann halt ein ganz anderer emotionaler Moment, als wenn du halt zuerst Seth Rollins siehst und der dann 20 Minuten später im nächsten Match drin ist.
Wo du dir auch so denkst, okay, du hast gleich ein Titelmatch, Kollege.
So, genau, ja, da ist ja dieses Gefühl, ich hab dich doch gerade erst gesehen.
Aber es ist auch so, du musst eigentlich deine Kraft sparen, weil der Titel ist dir ja wichtig, den willst du eigentlich verteidigen. Und jetzt machst du hier ein paar Überstunden im Rumble noch 20 Minuten, also irgendwie, keine Ahnung.
Ja, es beißt sich einfach. Ja,
und mein Fantasy-Booking mit Braun Strowman hast du natürlich auch komplett
zerschossen. Das war die Sache.
Ja, aber das nimmt auch zum Beispiel diese Spannung raus, weil, sagen wir zum Beispiel, das Fantasy-Booking mit Braun Strowman, ne? Das geht ja dann nur, selbst wenn es nicht passiert, aber es baut ja für dich als Zuschauer eine zusätzliche Spannung auf, weil du denkst so, oh, Nummer 30, oh, vielleicht kommt er ja, oder vielleicht kommt wirklich derjenige, der vorhin noch gekämpft hat oder sonst was. Und das wird dir komplett genommen. Also das ist so, als wenn die WWE sich selber vom Potenzial beschneiden würde.
Ja, das war keine gute Idee. Also ich meine, WWE wollte damit natürlich ein Zeichen setzen und man musste ja auch, dass da noch mit Ronda Rousey natürlich noch, dass die da eben noch präsentiert wird und dass die eben den letzten Moment kriegt. Ob das dann so klug gewesen ist für das Gesamtkunstwerk Royal Rumble und dann meine ich eben den Event an sich, glaube ich, da lässt sich vortrefflich drüber streiten, beziehungsweise das kann man durchaus anzweifeln.
Ja, vor allen Dingen, das mit den Frauen, es hätte meiner Meinung nach absolut keinen Impact genommen, sondern eher gegeben, wenn die beispielsweise das als Opener gehabt hätten. Du brauchst das nicht als absolutes Abschlussbild, sondern du brauchst diesen Moment. Und diesen Moment, den schaffst du auch als Opener. Und dann hast du halt einfach wirklich, dass die Crowd im Opener wäre das zum Beispiel, wäre der Frauen-Wumble nochmal ganz anders gekommen, weil die Crowd ist mega heiß, will unbedingt ein Wumble, zählt jetzt schon in der Kickoff-Show die Sachen runter und dann kriegen sie als erstes Match ein Wumble, wo sie runterzählen können. Und dann auch noch das Frauen-Match, wo halt eh keiner weiß, was einen erwartet, dann hast du ja noch mehr Power und dann ich verstehe es einfach nicht.
Also ich hätte einfach so Männer-Wumble kommen.
Entschuldigung, aber ich hätte es einfach wirklich so gebuckt, Frauen-Wumble als erstes, dann Männer-Wumble am Ende und fertig ist und jetzt kommen wir zum Wumble.
Genau, lass mal jetzt zum Rumble an sich kommen, weil der aber war.
Wir gehen jetzt schon Stück für Stück durch, oder? Also,
komm. Wir diskutieren jetzt den Rumble, genau.
Nice.
Ja, machen wir doch immer so. Also, ist ja nicht der erste Rumble, den wir besprechen. Nein, aber man muss ja einfach mal sagen, also, wir haben ja wirklich einen sehr, sehr guten Rumble hier gesehen. Wir haben in den letzten Jahren ja sehr viel geschimpft, auch darüber. Ich meine, was mir übrigens als erstes aufgefallen ist in diesem Jahr, mein Gott, ist der Weg zum Ring schön kurz.
Oh ja, das habe ich mir auch gedacht. So bitte nicht wieder 17 Kilometer Entrance Ramp, weißt du? Wo du irgendwie noch so in Frankreich loslaufen musst, damit du auch pünktlich in Amerika ankommst.
Ja, ne, also das ist mir erstmal aufgefallen. Und ansonsten war das, um mal so ein bisschen das Fazit vorwegzunehmen, was ich ja ganz gerne mal mache, ich fand, das war insgesamt ein sehr schöner Royal Rumble. Der hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mir gerade eben noch mal zum zweiten Mal angeschaut.
Und das mich auch noch mal an.
Da sind so viele kleine Geschichten drin, die einfach richtig Laune machen und die den Rumble unterhaltsam machen. Haben wir letztes Jahr bemängelt, dass sich der Rumble unfassbar mechanisch und schematisch anfühlt, hatte ich das diesmal nicht so schlimm. Bei dem Damen-Rumble hatte ich das mehr, aber hier hatte ich wirklich das Gefühl, da hat sich jemand sehr, sehr viel Gedanken gemacht, ganz viele kleine Story-Verstrickungen mit eingebaut und das hat mir richtig Spaß gemacht. So, und jetzt können wir loslegen.
Ja, also weil bei mir war es auch so, ich hab's jetzt einfach so, ohne viel zu überlegen, hab ich's gestern auch gesagt, dass es ja so spontan ist, dass für mich der mit Abstand der beste Rumble seit 2010. Also ohne Probleme. Der hat mir so viel Spaß gemacht. Ich war fertig wie sonst was. Unfassbar. Ich werde mir den auch diese Woche noch locker dreimal anschauen, weil ich den so gut fand.
Ja, David.
Ich bin da nicht ganz eurer Meinung. Lasst mir meine Meinung. Es ist natürlich rein subjektiv. Ich fand halt, der Rumble begann irgendwie komisch, beziehungsweise irgendwann hat halt meine Frau auch gesagt, und ich konnte es absolut nachvollziehen, weil ich dachte dasselbe vorhin, ja, okay, langsam könnte das Match losgehen. Es war ein gut gebuckter Rumble. Es war auch meiner Meinung nach der stärkste Rumble der letzten Jahre, wobei die letzten Jahre halt auch nicht gut gebuckt waren. Was mir persönlich halt fehlte, und ja, da bin ich dann anderer Meinung als ihr wahrscheinlich, ich finde halt beim Rumble gehört halt einfach dazu, dass irgendwann mal auch ein Big Man auftaucht. Das fehlte natürlich logischerweise durch die Matchcard, aber es fehlte halt mir irgendwo. Was mir halt auch fehlte, war halt irgendwie, letztes Jahr hat man das gar nicht, dieses Jahr hat zumindest ein bisschen, aber halt ein Überraschungs-Comeback, was größerer Natur ist, oder mir fehlt halt
was?
Ja, nochmal, wie gesagt, ist rein subjektiv. Ich bin anderer Meinung als ihr. Ich hätte mir halt da einfach einen schönen Comebacker noch gewünscht. Ansonsten Storytelling fand ich halt gut. Generell fand ich es halt gut, dass mal Storytelling gemacht wurde im Rumble mit mehreren Geschichten. Und das ist gerade der Riesenunterschied zum letzten Rumble. Ich fand ihn gut, aber mir fehlten halt einfach ein, zwei Sachen, die ich gerne in einem Rumble einfach habe.
So. Jetzt wissen wir es. David ist raus.
Genau, jetzt wissen wir, David hat absolut keine Ahnung. Hat anscheinend einen anderen Rumble geguckt oder sowas. Hat sich vielleicht nochmal 15 angeschaut, wissen wir nicht.
Nein, es ist also, ja, es ist
wir
ja
können auch andere Meinung nicht akzeptieren.
Nein, es ist ja einfach so, dass natürlich auch jeder andere Wünsche hat, gerade was so Comebacks angeht und solche Sachen.
Batista.
Ja, zum Beispiel. Ja, also das kommt ja darauf an. Also mir hat das halt eben gefallen, weil ich fand, dass dieser Rumble relativ kleingliedrig gewesen ist. Also mir hat auch dieser Big Man-Moment, ich weiß, den wünscht man sich ja oder den erwartet man ja eigentlich ein bisschen, aber der hat mir hier nicht gefehlt, weil ich finde, man hat das ganz gut aufgefangen. Man hat ja so ein bisschen das mit dem Jinder Mahal New Day Ding gehabt, finde ich, das war so ansatzweise Big Man, aber ansonsten hat man, das finde ich, sehr gut mit Kleingliedrigkeit aufgefangen. Und damit würde ich auch einfach mal so ein bisschen durch die Card gehen und durch die Momente, die mir besonders gut gefallen haben oder die uns besonders gut gefallen haben.
Ja, erstmal zu Mr. Over, ne?
Ja, aber Rusev. Wirklich, unfassbar gut.
Ne, Rusev Day, over wie Sau. Unglaublich, angekündigt von Aiden English und also das ist ja absoluter Wahnsinn, oder? Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum Rusev Day so over ist. Ich meine, das ist mega unterhaltsam, aber
voll lustig. Aber es ist super. Also ich freue mich auch unfassbar für Rusev und du siehst auch jedes Mal, wie viel Bock er auch hat, wenn du das mal vergleichst mit den letzten Jahren, wo auch also Rusev musste auch einfach viel Scheiße fressen, sagen wir mal,
absolut,
wie
es ist, ja.
Ne? Und dass er da jetzt seinen Rusev Day Chant hat und die Crowd abgeht, auch bei jeder Smackdown-Ausgabe, aber auch hier nochmal die ganze Halle Rusev Day gechantet. Also, es hat einfach Spaß gemacht. Das war eine super, super Eröffnung für den Rumble, fand ich.
Ich finde es auch generell lustig bei Rusev, ist halt einfach die Kombination ungewöhnlich, dass du halt einen Big Man hast, der halt eigentlich vom Körperbau her ein Fiesling sein müsste. Aber du feierst den halt ab und du findest ihn sympathisch. Und das ist halt etwas, das kannst du, glaube ich, weniger planen. Das kommt halt einfach organisch. Und weil es halt so anders ist, findet man das, glaube ich, so cool.
Ja, und das Kommentatoren-Team greift das ja auch total gut auf. Also, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber diese Rusev-Day-Geschichte, yep, die hat sich durch den gesamten Rumble gezogen. Also, am geilsten fand ich, als dann Sheamus ja von Heath Slater eliminiert worden ist und dann ruft, ich weiß nicht mehr, ich glaube Michael Cole ruft, oh nein, und das an seinem Geburtstag und Corey Graves brüllt danach, was? Sheamus hat am Rusev-Day Geburtstag, weil ja jeder Tag ist hier Rusev-Day und das war auch einfach tierisch witzig zum Teil, ne? Also
das ist super, das ist einfach super.
Absolut gut, ne? Und dann auch, dass die der Nummer 2 war ja dann Finn Bella. Finn Bella war dann auch der Iron Man hier in der Rumble-Partie, um es mal so auszudrücken. Hat am längsten durchgehalten, war ja dann auch unter den Final Four. Das auch. Nummer 3 dann Rhino als ECW-Urgestein. Das
halt
hat
in
auch,
Philadelphia passt, ne?
Das passt absolut, ne? Also auch wenn Rhino ja sonst eher so jemand ist, wir haben ja auch schon mal gesagt, so der ist eigentlich im Niemandsland mehr oder weniger, auch wenn er jetzt wieder so ein bisschen Story mit Heath Slater hat. Aber ja, also hier in dem Moment hat's halt eben gepasst und der hat auch einen richtig dicken Pop bekommen, ne? Also wahrscheinlich so wie schon seit Jahren nicht mehr, vermute ich mal. Seit dem Titel,
den
wir
haben
Slater damals. Ja, aber das war halt cool. Und dann kam Baron Corbin und das war dann auch der erste Moment, wo ich mich gewundert habe, weil Baron Corbin ist hier innerhalb von gefühlt ein paar Sekunden wieder rausgeflogen und hat dann ja für die erste Pause im Rumble gesorgt. Wurde dann rausgeworfen, hat dann alle anderen attackiert und ja, dann noch auf dem Weg zurück in die Umkleide noch Heath Slater umgenietet.
Kann ich da bitte. Ja, ich grätsche dazwischen, ist mir jetzt egal.
Ja, dann mach.
Ich fand die Storyline mit Heath Slater, diesen Running Gag, ich musste wirklich irgendwann nur noch lachen, ne?
Das war super. Das
war einfach
Spaß gemacht.
Er hat doch Kinder, ist egal, immer drauf.
Das Tolle war ja auch, dass dann irgendwie die Nächsten, die immer reingekommen sind, ihm auch immer noch so einen mitgegeben haben.
Ja, ja, jeder hat ihn eingegeben
und sowas, ja.
Aber das war total toll, das passt halt ja auch. So hast du halt den Charakter perfekt genutzt und das hat halt einfach Spaß gemacht. Das fand ich
super. So der schöne Comedy-Moment im Rumble, den ich auch immer gerne habe.
Ja, ich fand auch generell, dass die Idee halt mit dem K.O.-Schlagen nicht verkehrt, vor allen Dingen, weil halt dann Elias kam.
Das war halt auch wieder super gemacht. So nach dem Motto, okay, alle sind ausgenockt. So klar kommt da nochmal ein Elias rein, hat natürlich Zeit zu singen. Auf dem Weg wird nochmal kurz Heath Slater getreten und kann dann mal eben kurz performen. Also das war super, weil er auch so sagt, okay, ich habe jetzt gerade den Leuten Backstage gesagt, es wird mal kurz hier die Uhr angehalten, so ich performe jetzt erstmal.
Das hätten sie mir wirklich machen müssen. Ich hätte das so abgefeiert, wenn der Countdown zum Beispiel bei 4 stehen bleibt und der sagt, nee, jetzt singe ich erstmal. Das wäre gut gewesen.
Ja, das aber das cool hat gewesen. Das hat wirklich schon Spaß gemacht am Anfang. Also, das auch da, ne, guck mal, das waren jetzt 6 Leute, die halt da eben zu Beginn reingekommen sind und irgendwie war da jeder mehr oder weniger in irgendeine Geschichte drin verwickelt. Also, ich meine, Rusev durch seinen Rusev Day, Finn Bella hinterher durch die Iron Man Geschichte, Rhino durch ECW, Baron Corbin dadurch, dass er halt eben dann alle K.O. haut, Heath Slater dadurch, dass er ständig getreten wird und Elias, weil er halt eben Elias ist und der ist ja auch fucking over. Also, was der auch allein mit dem Who's Gonna Walk with Elias wieder dafür Reaktion gezogen hat. Fantastisch. Also, der Typ ist momentan einfach das, eins der Highlights, auch neben Rusev vielleicht, mit dem, glaube ich, niemand Anfang des letzten Jahres gerechnet hätte. Außer dir.
Ich wollte es gerade sagen, weil ich habe das schon gesagt, als er bei NXT noch war, wo ihr sagt, nee. Ich finde halt, der macht sich vor allen Dingen. Also bei ihm, was mich halt einfach freut, der ist halt nicht einfach debütiert und stagniert, wie halt manch andere. Sondern der entwickelt sich, und das siehst du, der wird eigentlich immer besser und der hat auch immer mehr diese Star-Ausstrahlung.
Ja.
Und das brauchst du halt. Und apropos entwickeln, der nächste Entrance, der war halt natürlich überraschend, ne?
Oh, darf ich da anfangen, bitte?
Da hat er das Taschentuch rausgeholt.
Und zwar, weil, Olaf, du weißt ja noch in der Preview, da haben wir darüber geredet, wo ich so meinte, oh, das NXT Takeover Main Event gibt mir halt gar nichts, weil mir besagter Wrestler, die Nummer 7 im Rumble 2018, Andrade Cien Almas, mir nichts gibt, habe ich gesagt. So nach dem Motto, oh, der juckt mich nicht, so das ist immer der für den Opener da ist. Und auch ich muss mal Fehler eingestehen. Also nach dem Match bei Takeover, alter Vater, leck mich am Arsch. Unfassbar. Also der Typ, der hat mich aber komplett in seine Tasche gesteckt. Also ich bin jetzt auf dem Almas Bandwagon, sitze ich aber jetzt ganz vorne mit dabei.
Also, um dich zu beruhigen, mir geht's nämlich genauso. Also ich konnte mit ihm
so ein recht wenig
anfangen, aber das Match war halt so
fett. Ich dachte so, ja, okay, hier Aleister Black, Adam Cole reißen sowieso die Bude ab, so jetzt kommen noch irgendwie Johnny Gargano gegen Almas, ja. Der Typ, der ist fantastisch.
Vor allem ohne Scheiß. Ist es halt klug, das so zu machen, weil du weißt halt genau, in der Crowd sitzen halt auch Leute, die gestern, also am Vortag bei Takeover waren, und die genau dieses Match und diesen Eindruck noch im Hinterkopf haben. Und entsprechend groß war halt auch der Pop, als er rauskam.
Und ich meine, überleg mal, also wie auch einfach ein Almas dargestellt wurde, das war jetzt ja nicht so, hallo, ich bin mal kurz da für 5 Minuten und fliegt dann wieder raus. Ich glaube, der war irgendwie 25 Minuten oder sowas im Ring. Also das war schon echt ganz gut und natürlich auch schön mit seinem Move, wo er sich dann so in die Seile schmeißen lässt. Also Almas hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht im Rumble. Also generell Almas hat mir sehr viel Spaß gemacht an diesem Wochenende. Das muss ich einfach nochmal sagen. Fantastischer Typ, wirklich fantastischer Typ.
Ja, das unterschreibe ich so komplett. Nein, das war auch ein cooler Moment. Und wie gesagt, er hat lange durchgehalten, durfte auch viel zeigen. Und ich habe ja gesagt, ne, seitdem er mit Zelina Vega zusammen ist, auch da, ne, manchmal sind das so Kleinigkeiten, die dann eben dafür sorgen, dass Wrestler sich sicherer fühlen, dass die eine Star-Power entwickeln. Das hat Andrade Almas eben durch die Kombination mit Zelina Vega geschafft. Und auch einen Elias hat das einfach über die letzten Monate, hat ja diese Selbstsicherheit dazu gewonnen, dass er einfach in die Halle geht und der wirkt halt einfach auf wie ein Star. Und einen Andrade Cien Almas finde ich genauso. Also, das hat schon gepasst, ne? Und
aber ja, wie ein Star wirken. Der nächste zum Beispiel ist da bei mir zum Beispiel jemand, der immer weniger als Star wirkt.
Ja, ich habe mich übrigens gefragt. Ich habe mich übrigens gefragt, ob Bray Wyatt und Elias zusammen einkaufen gehen, so Klamotten shoppen und so. Das war so also mein Gedanke. Ja, Bray Wyatt ist halt, der ist halt da, so, ne? Der war halt da und hat jetzt, finde ich, keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, außer
aber war nachher trotzdem schön mit der Story später hin. Also hat auch wieder Sinn gemacht.
Genau das. Ne? Aber jetzt, also zumindest am Anfang, ist jetzt nicht reingekommen und hat sofort auf die Kacke gehauen, in meiner Ansicht nach, sondern das kann man dann eben erst später.
Hat aber auch Slater einen mitgegeben.
Ja, das
halt gehört.
Jeder hat Slater einen mitgegeben, selbst die Schiedsrichter.
Ja, der nächste, der reingekommen ist mit Big E, der hat ja dann sich um Heath Slater gekümmert und hat ihm ja ein paar Pancakes in den Mund gesteckt und das hat ihn offensichtlich wieder aufgebaut. Ja, aber auch
ich find's immer noch so lustig. Entschuldigung. Ich will diesen Typen einfach gerne Spaß leiden.
Also ich meine, dann der nächste wichtige Punkt in der Geschichte war natürlich dann, als Sheamus reingekommen ist. Sheamus, also beziehungsweise, nee, wir haben einen übersprungen. Sami Zayn hatte sich ja dann noch einen Platz im Rumble gesichert, in dem Kevin Owens und er zusammen Ty Dillinger verkloppt haben, der eigentlich als Nummer 10 hätte reinkommen sollen.
Ich sag euch, wie es ist. Ich habe mich, also als einer, der das Team anging, ich habe mich gefreut. Also ich sag euch, wie es ist. Das kann von mir aus die nächsten 15 Jahre so laufen, dass das Nummer 10 Ty Dillinger rauskommt. Ich werde mich immer freuen. Ist mir egal.
Bitte nicht. Also ich habe nur gedacht, bitte ist nicht, macht nicht nur immer beim Rumble die 10, sondern lasst euch mit dem was einfallen und von daher so gut gelöst, also das war mein Lieber.
Ja, aber
wobei es dann halt irgendwie keinen Sinn macht, weil ich hätte zumindest erwartet, dass Sami Zayn dann halt irgendwie einen gewissen Impact im Ring hat.
Ja, er war halt da, ne, und war dann auch relativ, war auch nicht so mega lang drin eigentlich. Also ich habe auch gedacht, dass er dann eine etwas größere Rolle spielt und nicht hinterher dann von Nakamura rausgeworfen wird. Nichtsdestotrotz war das natürlich auch wichtig, um nochmal so die beiden noch mal so ein bisschen ins Gerede zu bringen, sozusagen. Elf war dann Sheamus, der dann auch direkt wieder von, der hat Heath Slater dann genommen, hat einen Ring geworfen und ist dann direkt von ihm eliminiert worden. Und ich habe bis jetzt noch keine Statistik gelesen, aber er ist nicht der am schnellsten.
Nee, war nicht schnell, das war auch meine erste Frage.
Nee, der war ein, zwei Sekunden länger drin.
Aber hat euch das auch so, war das auch so ein What-the-fuck-Moment für euch? Also wo dann so irgendwie, da kommt halt Sheamus und du weißt so, ja, Sheamus ist ein krasser Typ hier, Tag-Team-Champion und sowas. Und kriegst du dann direkt die Clothesline von Heath Slater und ist draußen? Also ich saß erstmal und habe mir gedacht, okay, nicht schlecht, so kann man es auch machen.
Das war super, vor allem für die Crowd war das halt ein mega Moment. Hast ja gesehen, wie die abgegangen sind plötzlich, weil das halt unerwartet kam. Aber das passt halt irgendwie dazu und das tat halt auch Sheamus nicht weh, muss man halt ehrlich sagen.
Nee, also nee. Wirklich so, das, man sagt ja häufig so, oh hier, und dann Charakter und sowas beschädigt, gar nicht. Also das hat halt ein Sheamus keinen Abbruch getan, gerade auch wenn du halt noch den späteren Verlauf des Abends guckst und einem Heath Slater tut sowas gut, finde ich. Also hat war stimmig komplett.
Eben. Also das war auch einfach so für den Moment. Und man merkt das ja, guck mal, wir sind jetzt gerade bei Nummer 11 und da gibt's so viele Momente, über die wir hier schon seit gefühlt 10 Minuten reden, weil die uns so einen Spaß gemacht haben. Ich finde, ja, das eben, spricht da, also dafür.
David, wo ist denn deine Kritik jetzt mal bitte, wo du gesagt hast, mir fehlen da die Stories. Wir konnten jetzt zu jedem Entrance irgendwas mit einer
Story. Ja, ich sag mal so, wenn ich jetzt sag, Wino ist die W-Chance, ist für mich Story, ist halt für mich weniger. Und dann,
ja.
Ja, was denn beim Big E?
Ja.
Big E war für mich auch keine Story. Sami Zayn kam rein, hat keinen Impact gehabt.
Das Big hat E mir hatte, halt auch gefehlt. Das war doch die Story Nieder gegen Jinder Mahal, die später noch kommt.
Ja, aber das war halt einfach an Anfang, ich fand halt die erste Hälfte vom Rumble war halt, wie soll man sagen, ich würde den Rumble halt für mich persönlich rein subjektiv teilen, dass halt die erste Hälfte war so okay und die zweite Hälfte war halt stark. Und für mich war da einfach, da fehlt für mich einfach was, bis ich sage, boah, der Rumble war umwerfend, fantastisch. Das fehlt mir halt einfach noch.
Ich fand die erste Hälfte sehr, sehr unterhaltsam einfach. Klar waren da jetzt nicht die ganz großen Charaktere vielleicht drin, aber man hat es geschafft, finde ich, aus den Mid-Kadern und Under-Kadern, die man hat, dass man da echt schöne Geschichten gezaubert hat und auch dann nochmal. Ja, und dann auch nochmal so jemand wie einen Andrade Almas da mit reingeworfen hat.
Jetzt das ich habe übrigens die ganze Zeit gehofft, dass.
Ja, danke, Dano. Bis zum nächsten Mal.
Okay, ich sag nichts mehr. Ich wollte nur gerade sagen, dass mich gefreut hätte, hätten die Gargano reingeworfen. Ich glaube, das da wäre die Halle explodiert.
Das hätte aber nicht zur Story gepasst.
Ja, muss ich sagen, was war Witze damit? Der wurde am Vortag noch von Ciampa verwichst.
Ja, so. Ich weiß, natürlich hätte er auch meinen Weg angreifen können, dass er rausfliegt, aber ich das Problem ist halt, seit Takeover hoffe ich einfach nur irgendwie von wegen so, push den noch mehr.
Der war doch im Main Event, was willst du denn mit dem?
Eben so.
Nein, ich meine, es ist halt im Main Roster demnächst pushen und dann mal richtig pushen, weil das ist einfach. Ich habe halt einfach lange kein Wrestler mehr gehabt, wo ich einfach so extrem sympathisiere.
Oh. Also,
das war aber auch kein Kritikpunkt. War einfach nur wegen, ich hätte es jetzt geil gefunden, wenn.
Bevor ich zweimal unterbrochen wurde von David. habe ich vergessen. Weiter geht's.
Wir sind bei Storylines, ja. Apollo Crews.
Erstmal ja, kommt Xavier Woods. Genau. Ja, Xavier Woods.
Aber das war auch so, ja, ist halt da, ne?
Genau, die haben keine große Rolle gespielt. Dann natürlich Nummer 14, Shinsuke Nakamura, der dann im Verlauf noch eine größere Rolle gespielt
kann hat. Kann ich aber noch bei Xavier Woods was einwerfen?
Ist ein großartiger Wrestler.
Weil das ist nämlich jetzt wichtig im Hinblick auf den nächsten Rumble. Hier war wieder Standard Rumble-WWE-Logik oder Wrestling-Logik. Du hast halt zwei Leute drin, die ein Team bilden. Und die fangen halt auch an, zusammen erstmal Leute zu bearbeiten, trennen sich dann aber wieder.
Mhm. Das ist bei jedem Rumble so, ne?
Genau, also. Ist bei jedem Rumble so. Das bitte merken, da kommen wir nämlich gleich später wieder zurück. Nee, ist ernsthaft, das ist wichtig.
Ja, aber ich meine, man hat ja im Endeffekt hier mit dem relativ schnellen Reinkommen von The New Day, hat man ja darauf hingearbeitet, dass dieser Konflikt mit Jinder Mahal, der dann als 17 reingekommen ist, dass der halt dann eben aufgenommen wird. Da gab es ja dann die Szene, wo dann Jinder quasi ein New Day-Mitglied nach dem anderen rausgeworfen hat. Ich glaube, erstmal war es Xavier, dann war es Big E und dann eben zuletzt Kofi Kingston, der dann aber auf den am Boden liegenden Xavier mit einem Fuß gelandet ist. Dann auf einem Haufen Pancakes von Big E stand und anschließend dann eben ja von den beiden in den Ring geworfen worden ist.
Einmal ganz kurz dazu. Ja. Wie fantastisch ich das fand. Also, weil das war so, okay, Kofi hat viele geile Momente, aber wie simpel das einfach war, das hattest du halt noch nie, weil das ist ja immer die Regel, beide Füße müssen auf dem Boden sein und dass dann auch einfach Kofi draußen stand und auf einem Bein rumgehüpft ist. So, weil es ist halt keine Elimination.
Das gab's aber schon.
Das ist so simpel und ich fand das einfach witzig.
Das hat Jerry Lawler aber auch schon mal gemacht.
Okay, Jerry Lawler ist halt schlau. Dann ist Kofi Kingston mieser Abschreiber.
Genau.
Aber so wir hatten jetzt erstmal nur Apollo Crews kam und dann...
Genau, ich find's auch krass, wie du einfach Shinsuke übersprungen hast.
Ich hab Shinsuke erwähnt, aber ich finde, dass Shinsuke jetzt am Anfang keinen großen Impact gehabt hätte.
Sag mal, dann kann man aber irgendwie... Warte.
Ihr sagt nicht, dass er Impact hatte.
Nein, aber können wir kurz drüber reden, wie geil das war, dass die Crowd einfach noch 3 Minuten weiter gesungen hat, das Theme? Was richtig cool war, wo du gemerkt hast, das war nämlich die Sache, weil dieses, was wir gesagt haben, oh, Shinsuke Nakamura und sowas, bei SmackDown den dauerhaft sehen, ist halt irgendwann die Luft raus. Aber wenn dann wieder diese Hardcore-Crowd da ist, diese Hardcore-Fans, da merkst du wieder, wie beliebt einfach ein Shinsuke Nakamura ist. Und das finde ich so geil im Kontrast zu den ganzen SmackDown-Episoden.
Ja, du brauchst halt, je smarkiger die Crowd, desto over ist er quasi. So.
Ja. Das ist halt wirklich, ne? Aber trotzdem, finde ich halt, er hat zumindest hier zu Beginn noch keinen großen Impact
hinterlassen. Nee, natürlich
das
nicht.
Der war eigentlich da. Und das war's dann aber eben auch.
Nächster Punkt ist, dann kommt Cesaro. Das ist zum Beispiel ein kleiner Kritikpunkt, da kann das Booking nichts für, aber das hat halt einfach was mit der Platzierung auf der Karte zu tun, dass halt wie bei Sheamus halt einfach jemand reinkommt, der gleich auch kämpfen wird. Das stört mich halt. Sorry.
Kann ich verstehen, ne? Und genauso auch dann ja Nummer 18, weil dann Seth Rollins ja dann eben reingekommen ist. 19, ich finde auch Seth Rollins jetzt am Anfang da noch keinen Impact. Eigentlich Seth Rollins ist ja eigentlich meiner Meinung nach auch nur für diesen Spot mit Roman Reigns am Ende reingekommen.
Ja, und diese coole Elimination von Cesaro.
Genau. Das stimmt.
Das waren halt zwei Spots, das war's.
Ja, ne? Und 19, Matt Hardy, der dann diesen, wie ich fand, etwas abgedrehten Moment mit Bray Wyatt hatte, wo sie sich zuerst böse angeguckt haben und dann zusammengetan haben und dann haben sie Rusev eliminiert, die Schweine.
Ja.
So. Aber der Rusev Day dabei.
Ist euch mal aufgefallen, der Running Gag eigentlich den WWE seit Jahren durchzieht, dass Bray Wyatt immer die Publikumslieblinge rauswirft? Immer. Ja, er hat auch immer früher Daniel Bryan rausgeworfen, wo halt die Crowd overgegangen ist, sonst was. Ja, auch mit Rusev und Co. Das, achte mal drauf.
Immer, zweimal.
Nein, achte mal drauf, geh mal die letzten Rumbles durch. Dann siehst du es. So, egal, weiter.
Ja.
Übrigens, keine Ahnung, mal so als Hingespinst, wie wäre das, wenn, ich weiß ja nicht, was mit Jeff Hardy gemacht wird, ob es jetzt wirklich einen Brother Nero geben wird oder ob Jeff Hardy bleibt. Ich würde das zeitweise sogar ganz unterhaltsam finden, mal irgendwie Wyatt und Matt Hardy zusammenzusehen, so für 2-3 Wochen. Also ich fände das gar nicht mal so kacke, glaube ich. So ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig.
Ich fände es kacke, weil das Problem ist, bei einer Dreierkonstellation brauchst du einen Leader und
Ich will keine Dreier, sondern Zweier, habe ich ja gesagt.
Ja, oder Zweier, aber selbst da brauchst du halt irgendwie schon einen irgendwie ein bisschen Taktgeber. Ich weiß auch nicht, ob das so auf... Ich glaube, diese Konstellation ist etwas, so wie jetzt hier beim Rumble, kurz, freakig und so weiter, dann funzt es.
Das kann auch sein.
Aber das kannst du halt nicht so länger machen.
Ja. Aber es ist halt schön, weil es geht quasi die Fehde mit den beiden weiter, hat eigentlich gepasst, finde ich, dass sie sich da so zusammen rausgeschmissen haben und ja.
Ja, ja. Das fand ich auch gut.
Ja. Und dann kam John Cena und John Cena, schmeißt dann auch erstmal Elias raus und vor allem auch auf eine rotzige Art und Weise, die ich echt schon ein bisschen böse fand, oder? Also so dieses, er hat ja nicht mal den Attitude Adjustment gezeigt, sondern er hat ihn ja mehr oder weniger einfach so,
ich fand generell wieder das Grinsen
entledigt.
Super. Also ich finde momentan, ich weiß, ich wiederhole mich, habe ich schon letztes Mal gesagt, ich finde momentan, wie John Cena sich verhält, ist unter aller Sau. Und das hast du auch später im Match gehabt, dieses, er hat ja generell immer dieses Overselling gehabt, beziehungsweise dieses überdramatische oder überspielte in der Mimik und Co. Aber momentan macht er das immer in Situationen, wo es absolut nicht passt. Und der ist ganz oft am Grinsen oder macht halt im Ring irgendwas, wo du weißt, okay, er hat jetzt selber Spaß, aber es passt halt nicht, wie wenn er ein wenn Mysterio auf die Schulter klopft und die Schultern zuckt und grinst. Und mich stört das mittlerweile wirklich. Also ja, ich fand auch die Eliminierung nicht gut. Also irgendwie wirkt es so, als wenn er momentan alles nicht so ernst wird. Oder halt er mehr Spaß hat oder weniger Druck. Aber das will ich im Rumble nicht sehen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich fand es auch hier so ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen, muss man sozusagen insgesamt. Es wurde auch da wieder nicht die notwendige Dringlichkeit ist da halt eben nicht so richtig dargestellt worden.
Aber ich hätte Bock. Aber ich hätte Bock auch jetzt auf eine Cena Elias-Fehde, die halt weitergeht. Also da.
Die wird ja auch weitergehen.
Ich glaube, davon wird auch Elias gut profitieren und sowas. Also das wird cool, darauf freue ich mich.
Ja, lass mal weitergehen. Dann haben wir noch ein kleines Comeback gehabt mit der Hurricane. Das fand ich persönlich ganz lustig. Aber das
hat Spaß gemacht.
Ja, es war ja auch nur ganz kurz.
Das war ja auch noch mit dem Chokeslam-Ansatz, wie es halt schon damals war gegen, ich glaube, Triple H und Stone Cold oder sowas.
Genau. Das
war ein schöner Callback, war super, tut keinem weh. Und war halt auch over wie Sau, ne?
Ja. 22 Aiden English war da. Weiß gar nicht genau, wann er rausgeflogen ist. Er war irgendwie drin und ich habe es nicht bemerkt.
Aber quasi auch direkt wieder raus.
Ja, genau.
Aber dann auch wieder die Rusev Day Chance ausgebrochen bis zum geht nicht mehr.
Ja, aber 23 Adam Cole hat mich sehr überrascht.
War aber geil.
Ja, aber ich habe eigentlich gedacht, dass man ihn rauslässt, quasi um diesen Street Fight zu verkaufen. Also dieses Extreme Rules Match von NXT.
Ja, verstehe
ich. Dachte, das macht man nicht, aber hat man da doch gemacht. Aber klar, für ihn war es ja auch richtig cool. Auch ich mochte auch, dass man hier zwei großen NXT-Wrestlern quasi die Bühne gegeben hat. Ich rechne jetzt nicht damit, dass sie dauerhaft da sind, sondern einfach nur, dass man denen gesagt hat, so, komm, wir geben euch mal die Chance. Und die haben auch beide durchaus lange durchgehalten und haben da auch gute Rollen gespielt. Also von daher war das schon für mich in Ordnung. Und dann ging es ja auch gleich weiter. Randy Orton.
Ne? Habe ich direkt an Kai gedacht.
Was? Wieso?
Hab direkt gedacht, Kai jubelt jetzt so. Ja, er macht es.
Also, ich muss das echt nochmal sagen. Wir sagen ja immer so, oh, Randy Orton und so, ist ja schon hier alt und bla bla bla, irgendwie verbraucht, braucht man nicht mehr. Aber das ist immer.
Wer sagt
das? Wir alle, weil Randy
Orton. Wer sagt denn von uns, dass Randy Orton verbraucht ist?
Ich.
Punkt. Ich bin wir.
Ja, ich bin wir, genau. Soll alles so, wie man sich selber einschätzt, ne? Und, aber das ist immer noch krank, was er für Pops bekommt teilweise. Also, gerade wenn er irgendwie ein AKO durchzieht oder sowas, die Crowd geht ja immer noch komplett ab. Aber auch hier sehr, sehr schöner AKO übrigens gegen Almas gezeigt.
Ja, Almas, der hier wie den Bauchplatscher einmal in den Ring genommen hat. Also, das sah natürlich schon cool aus, aber war halt auch so. Das sah halt auch so aus, als wenn er einfach in AKO reinspringen wollte.
Ja, so ein
bisschen. Genau, also hätte er ihn nicht gefangen, wäre er einfach so aufgeprallt.
Ja. Ja. Das war so ein bisschen so Lemming-mäßig, weißt du, ich bring mich um, ja, und spring mitten in AKO rein, so ungefähr. Und dann war er halt auch danach relativ schnell raus. Da springen wir einfach mal so ein bisschen, würde ich sagen. Also ich meine, geht's ja langsam dann wirklich dann auch Richtung Ende. Titus O'Neil braucht kein Mensch. Warum man den ausgerechnet noch in Rumble reinwirft, verstehe ich nicht.
Der war halt angekündigt, ne? Also
gerne, ja, aber macht's ja nicht besser.
Das war übrigens so ein Herzinfarkt-Moment bei mir, wo auf einmal Titus O'Neil sich Adam Cole packt und ich dachte, ey, der schmeißt den jetzt nicht wirklich raus. Weil das sah auch so ganz knapp aus. Dann hat er irgendwie sich Adam Cole gepackt, schmeißt den, geht übers oberste Set und dann hält sich halt Cole noch so eben fest. Also ich dachte so, ey, wenn jetzt hier Titus und Adam Cole rausschmeißt, dann passiert hier aber heute alles. Dann holt Titus das Ding nach Hause und küsst seinen Sohn auf den Mund. Also keine Ahnung.
Ja, das hat er zum Glück nicht getan. Beides nicht wahrscheinlich, hoffentlich. 26, The Miz hat mich sehr gefreut, was er für einen riesen Pop bekommen hat.
Oh ja, das war schön.
Da haben wir im Übrigen vom Fernseher gehofft, Daumen gedrückt, von wegen so, bitte lass ihn unter den letzten vier kommen, das hätte er sich so verdient gerade.
Ich habe in dem Moment, als dieser Pop kam, habe ich sogar gedacht, wie geil wäre es denn, wenn The Miz das Ding gewinnen würde.
Ja, oh, das wäre episch gewesen.
Einmal
ganz kurz dazu. Vor allem, wir haben kurz sogar überlegt, also wir hatten halt diskutiert vom Fernseher, wegen so, vielleicht macht die WWE das ja wirklich. Also erstmal, er hätte es verdient und zweitens, wegen halt jetzt eine eigene TV-Show und so. Man kennt die WWE ja, das wäre schon cool gewesen.
Was ich dazu noch sagen wollte, diese Ankündigung, dass der Sieger, und das hatten wir nicht auf dem Schirm, Olaf, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, mit der Preview, dass der Sieger kämpfen kann, gegen wen er will, das war nämlich letztes Jahr auch nicht so, das hat für mich nochmal die Karten mindestens zur Hälfte neu gemischt. Weil ich so dachte, weil wir haben ja so gesagt, okay, eigentlich müsste jetzt jemand von SmackDown gewinnen, weil Raw kann das ja so und so, kleiner Emulation Chamber, bla bla bla. Aber dass man dann gesagt hat, okay, egal wer gewinnt, kann sich aussuchen, gegen wen er kämpft. Da war auch so, okay, es könnte jetzt auch ein Baylor und ein The Miz gewinnen, weil er kämpft halt gegen AJ, das ist egal. Das fand ich super übrigens.
Ja, also
das hatten wir aber früher auch.
Aber bei Randy war das nicht so. Also da wurde dann, wenn SmackDown gewinnt, gewinnt Dingens. Klar, dass das bei dem anderen, also dass das früher bei dem Brandsplit auch schon so war, klar, das weiß ich. Aber so, jetzt bei dem neuen Brandsplit war es halt nicht so. Und
das stimmt.
Du weißt ja, wie WWE da immer ist, ne?
Also sagen wir einfach mal, können wir uns zumindest darauf einigen, dass es cool gewesen wäre, wenn sie Miss gewonnen hätte oder keiner von uns gemeckert hätte?
Nee, ja, keiner hätte gemeckert. Also ich hätte auch Party gemacht.
Aber apropos Party gemacht, ich glaube, beim nächsten habt ihr voll Party gemacht und ich habe dann schon mal eine Schüssel geholt, um reinzukotzen.
Wieso denn das?
Wie kann man so scheiße sein?
Ja, aber ehrlich. Nein, also ich fand das, den Auftritt von Rey Mysterio, also ich bin jetzt ja kein ausgemachter Rey Mysterio-Fan, also ich fand das gut, weil es ist halt ein etablierter Name, mehr oder weniger. Der sah noch gut aus. Ich fand auch,
das sah ja unfassbar aus.
Der sah besser aus als, glaube ich, die letzten 5 Jahre bei WWE.
Ja, aber hallo. Also, ich meine, da hat er immer noch mit seinem komischen Top und sowas da gekämpft, weil er einfach immer ein bisschen stämmiger wurde. Aber jetzt, was der für einen Körper hatte. Ich meine, der Mann ist 43 so und der sieht jetzt einfach besser aus als wirklich vor 8 Jahren oder sowas in der WWE. Das ist unfassbar, wie gut er jetzt aussah. Und ich fand es einfach schön, weil du hattest 14 diesen sehr, sehr nicht so cool Rey Mysterio-Moment, sag ich mal. Und dafür, dass er dann jetzt nochmal diesen riesen Pop bekommen hat, also ich fand das super. Und dann auch, also, wo es dann noch die 619s gab, so ich war halt dabei, ne? Und das hat einfach Spaß gemacht.
Ja, 619s brauche ich das nicht unbedingt, aber trotzdem fand ich es cool, dass...
Es gab ein Double 619 gegen Roman und Cena, so ich bitte dich. So, hallo?
Ja, nein, aber das war schon cool. Also ja, und ich war da eher froh, auch darüber nochmal zu sehen, dass Rey Mysterio offensichtlich nach den ganzen Knieproblemen weiterhin vernünftig laufen kann, dass er seine Aktionen zeigen kann und so. Das hat mir jetzt nicht wehgetan. Also warum hast du denn da gekotzt, David?
Nein, ich das ist auch gar kein Kritikpunkt am Rumble oder so. Das ist einfach nur... dass ich Rey Mysterio einfach nicht mehr im WWE-Ring sehen möchte. Und ich habe einfach ein Problem mit, sagen wir zum Beispiel 619, ich kann es einfach nicht mehr sehen, wenn du es halt über Jahre gesehen hast, wie die Leute extra in diesem Moment da hinfallen müssen und dann immer da warten müssen. Und dann, nee, es ist einfach nur rein persönliches, ich kann ihn einfach nicht mehr sehen. Das ist absolut kein Kritikpunkt, oder wo ich sagen würde, WWE, was soll das? Sondern das ist ein dicker Name, der kam zurück, hat einen Pop bekommen, hat ein Standing, das ist gar kein Problem, er sieht fit aus. Nur ich persönlich mag ihn halt einfach nicht. Das ist kein Kritikprogramm im Rumble oder so.
Ja, sieht ja wohl auch so aus, als wäre... Kann der Manager von 205 Live werden?
Nein, weil er ist wahrscheinlich nur auf One Night Only da.
Ja, okay, alles klar.
Also das ist es dann halt noch. Also er wird wahrscheinlich echt nur eine Nacht da gewesen sein. Und dafür ist es auch okay. Ich will den auch nicht ständig jetzt da haben. Und als General Manager, finde ich, wäre er auch allein vom Micwork her einfach zu schwach.
Also ich hätte es auch nicht, mir gewünscht. Aber jetzt gerade, weil ich ja so denke, okay, 205 Live ist ja halt noch mehr auf den Absteigenast jetzt ohne Enzo. Also irgendwas müssen die ja machen jetzt langsam.
Ja, aber ich weiß halt nicht,
ob... Ich glaube, Way wäre nicht der Richtige dafür.
Eben, das glaube ich halt auch nicht.
Apropos der Richtige und Pops, jetzt gab es aber, glaube ich... lauteste Buhnen der letzten 12 Monate.
Genau, Roman Reigns kam als Nummer 28 rein und David hat es schon gesagt, ne? Fröhliche Buhrufe natürlich. Wenig überraschend und Roman Reigns hat natürlich dann auch relativ schnell für Klarheit im Ring gesorgt. Ne? Also Rey Mysterio hat natürlich noch Adam Cole rausgeworfen, wollen wir ihn nicht unter den Tisch fallen lassen. Roman Reigns eliminiert dann erst Titus O'Neil und anschließend dann eben gemeinsam mit Seth Rollins nach einigem Hin und Her und der Mist-Tourage, die unter anderem eingreift, schmeißen dann auch The Miz raus mit einer Shield-Powerbomb nach draußen auf die Mist-Tourage. Finde ich eine coole Aktion, auch wenn es mir für The Miz echt leid tat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist
wahr. Kann ich da 2 Sachen sagen vielleicht? wir reden ja über Bommel, da muss man ja fragen, ob man was sagen darf.
Warum? Ja, du darfst
nicht
was
sagen. Auf jeden Fall.
zum einen, die Eliminierung von Seth Rollins war gut, aber Seth Rollins war dabei richtig kacke. Und zwar, wenn ihr euch das anschaut, das hat mich mega gestört. Er wird halt vom Rumble rausgeworfen. Er ist kurz vor Ende. Es geht um ein Titelmatch. Er wird rausgeworfen. Und das Einzige, was er macht, ist halt, dass er einfach Reigns angrinst.
Darf ich da eingreifen? Weil das Ding ist ja, das ist ja dieses Bruder-Ding quasi.
Genau, das ist
gewesen,
ein Buddy-Ding, ne? So von, ey, ja klar, hast mich genatzt. Aber das wäre halt eher, das gab's ja früher auch schon mal, dass er Roman Reigns halt die anderen Shield-Mitglieder rausgeworfen hat. Die waren erst angepisst. Ich möchte zumindest, dass jemand kurz angepisst ist.
Und anschließend, ja
anschließend gibt es halt damals so die Faust an Faust, von wegen so, alles klar, komm, ist der Rumble, passt, hast mich genatzt, passt. Aber das störte mich. Und bei Roman Reigns, da werden wir natürlich andere Meinung sein. Ich weiß, dass der Typ halt der nächste große Mann sein soll oder es schon ist, dass er halt die Reaktion zieht und dieses Standing hat und der absolute Main-Eventer ist. Aber was ich halt der WWE langsam vorwerfe, beziehungsweise es mich langsam nervt, dass Roman Reigns immer unter den letzten vier nicht nur ist, sondern halt eigentlich mittlerweile auch die letzten zwei für sich gebuckt hat. Und das halt, das ist mir mittlerweile zu viel, weil selbst früher jemand wie der Undertaker, natürlich war der halt immer der größte Name schlechthin oder an Shawn Michaels, aber auch die größten Namen war es zumindest immer früher so, dass die auch mal zwischendrin rausgeflogen sind. Und ich habe mittlerweile echt ein Problem, dass sich halt dieses Roman Reigns World Rumble Booking sich anfühlt wie eine Dauerschleife. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber zum Beispiel, selbst meiner Frau ging es so, die hat einfach nur gesagt, boah, jetzt, aber zumindest ist nicht schon wieder die letzten zwei. Ich habe gesagt, nee, machen die schon nicht schon wieder. Und dann kam es schon wieder. Und davor
ja,
auch.
Aber das auch. Problem ist doch, dass du einfach gar keinen hast, der da noch irgendwie oben da so richtig mitspielen kann.
WWE ja, aber wir hatten die letzten sechs zum Beispiel, und bei den letzten sechs hast du genug dicke Namen gehabt. Da kannst meinetwegen Roman Reigns als sechstletzter rauswerfen. Es tut ihm ja nicht weh. Es schadet absolut nicht das Standing. Aber ich habe einfach das Problem, dass er immer die letzten beiden hat oder immer die letzten vier. Das ist mir zu viel.
Ja, das kannst du jetzt nochmal sagen, aber das Problem ist halt eben, dass du natürlich an einem Roman Reigns auch die anderen Leute viel, viel stärker aufbauen kannst, als eben wenn jetzt ein Shinsuke Nakamura zum Beispiel einen Finn Bella als letztes rausgeworfen hätte, wäre das schön gewesen. Dann hätten alle gesagt so, ja, okay, war halt auch nur Finn Bella. Ja, selbst ein John Cena. John Cena hat inzwischen nicht mehr dieses riesige Standing. Und auch gerade unter den Smart Marks ist natürlich was ganz Besonderes. Und deswegen glaube ich halt, spielt WWE auch derzeit mit dieser Karte Roman Reigns. Man hat die aufgebaut und man nutzt die jetzt noch aus. Es wird auch den Moment wieder geben, wo der nicht mehr so prägnant mit dabei sein wird. Aber hier in dem Moment hat man es eben noch mal ausgenutzt. Ich fand, das war absolut okay. Und also vor allem ist es halt eben auch noch mal, um den Shinsuke Nakamura in dem Moment noch mal aufzubauen, dem noch mal diesen entscheidenden Push zu geben.
Natürlich. Ich habe ja gar kein Problem damit, dass Roman Reigns gepusht wird. Er kann auch meinetwegen reinkommen und dann irgendwie 20 Leute rauswerfen. Ich persönlich denke nur, dass es für Reigns mal nicht schlecht wäre, nur einen einzigen Rumble mal irgendwo in der Mitte mal rauszufliegen.
Ja, aber mit welcher dann, Begründung denn? Weil du das nicht sehen willst?
Was heißt mit welcher Begründung? Einfach nur, dass halt einfach dieses Das Problem ist einfach, wenn es beim Rumble irgendwann mal so umswitcht, dass du halt als Fan, so wie letztes Jahr beispielsweise, halt eben nicht mit Randy Orton mitfieberst, sondern dein einziger Gedanke ist, oder einer der primären Gedanken ist, nicht schon wieder
Reigns. Aber das war es diesmal nicht.
Ja, aber das kam zusätzlich hinzu. Meine Frau zum Beispiel, deren einzige Hoffnung war halt bei den letzten vier von wegen so, bitte nicht Roman Reigns. Das Einzige, was sie die ganze Zeit gesagt hat, bei den letzten zwei so von wegen, okay, Shinsuke, ist egal, aber nicht Roman Reigns, nicht schon wieder. Und bei ihr war halt einfach genau dieses Gefühl da, wie beim Rumble davor und davor auch, dass sie halt momentan nur noch Schiss hat von wegen, nicht schon wieder. Dass sie halt gerade im Grunde genommen aus der falschen Intention mitfiebert.
Also, habe ich jetzt hier nicht so gesehen. Ich fand auch, dass Roman gerade in dem Kampf hier auch echt eine gute Rolle gespielt hat. Ich fand, der hat hier extrem gut gearbeitet.
Der macht das immer gut.
Ne? Und also, ich hatte das hier in dem Fall nicht. Und ich fand auch gerade diese, weil wir jetzt kommen ja langsam, die Konstellation der letzten sechs, die fand ich halt auch total spannend, wie sie es auch diesmal aufgebaut haben.
Auch, also, weil auch das vom Cineastischen her.
Ja, wo die sich gegenübergestellt haben. Alte Generation, neue Generation, das war richtig gut.
Eben, also deswegen hatte ich auch, in diesem Moment war auch bei mir dieser ganze Hintergedanke mit Roman Reigns, das war bei mir in dem erstmal total egal. Und ich fand auch, so wie das aufgebaut war, war das einfach nur spannend. Und du kannst einen Shinsuke Nakamura, mit dem man in den letzten Monaten so viel Blödsinn gemacht hat, kannst du nicht besser pushen, als man das eben hier im Rumble gemacht hat, wo er dann als letzte beiden sowohl John Cena raushaut und dann auch noch Roman Reigns raushaut.
Genau, weil das also ist quasi, Entschuldigung, ja. Du zuerst.
Nee, aber das ist ja quasi der ultimative Push, mit dem man natürlich jetzt auch wieder viel wieder repariert hat, was man in den letzten Monaten eben falsch gemacht hat.
Das sehe ich nämlich genauso, weil das ist dieses, was wir ja schon mal besprochen haben, wie schlecht das einfach damals war, quasi Roman Reigns gegen Kane und Big Show als letzte, was unfassbar scheiße war. Und das wurde halt hier diesmal par excellence durchgesetzt. Weil du hattest ja erstmal, also wie David schon gesagt hat, diese alte Garde gegen die neuen. Dann hattest du quasi die zwei Indie-Darlings, nenne ich es einfach mal, gegen die zwei Company-Guys.
Ja.
Mit Finn Balor und Nakamura gegen John Cena und Roman Reigns. Also genau. Das ist ja so die personifizierte WWE eigentlich mit den beiden. Und dann hast du eben Nakamura alleine gegen die zwei Company-Guys, der sich aber noch durchsetzt. Und nicht mit nach dem Motto, oh, hier und da, und dann gibt's irgendwie Hilfe und John Cena wird nochmal von Elias irgendwie abgelenkt. Sondern Nakamura schmeißt erst den John Cena raus und dann schmeißt er noch Roman Reigns raus. Und besser, also wirklich besser kannst du Nakamura, der in den letzten Monaten echt nicht gut behandelt wurde, also echt nicht gut dargestellt wurde, besser kannst du Nakamura nicht pushen als mit so einem fantastischen Sieg. Das Finale, ich bin also, dass ich da nicht umgekippt bin, das war alles.
Ich finde halt auch, man ist von Seiten WWEs hier extrem auf die Smart Marks eingegangen.
Das kommt immer besser. Generell, ja, ja. Ab den letzten sechs kannst du ja nicht meckern vom Spannungsaufbau her, weil das ja vom Spannungsbogen her super ist. Euch im Übrigen, habt ihr auf John Cenas Stimmung geachtet, im Übrigen? Das hat jetzt nichts mit Menschausgang zu tun, sondern was halt mir aufgefallen ist, das war schon letztes Mal so, und das ist jetzt auch kein Bashing oder so, sondern ich mag John Cena, wirklich, ich sehe den auch super gerne im Ring. John Cena hat etwas gemacht, was er sonst nie macht. Und zwar, selbst wenn er ausgebuht wird oder sonst was, ist er immer derjenige von wegen, ja, ihr habt die Stimme, ihr gebt an, wo es lang geht. Bei dem Face-Off mit ihm und Roman Reigns, wo dann die ganze Halle halt gebuht hat und auch die beiden halt mit Chance halt ein bisschen niedergemacht hat, hat er erstmals, seit ich den überhaupt kenne, seit er Face ist, es so gemacht, dass er halt die Crowd angesprochen hatte. Und halt, wenn du auf die Lippen achtest, halt nicht unbedingt das Netteste gesagt hat, auch noch mit der Handbewegung gemacht hat, von wegen, lass sie doch einfach reden. Und der, ja, war richtig pisst, das habe ich echt noch nie gesehen. Und das weiß ich auch nicht, ob das so unbedingt so klug war oder so gut ist, aber das war ist mir halt einfach aufgefallen, weil ich einfach bei John Cena sowas noch nie gesehen habe. Und der war wirklich, dann auch der Rest des Matches war der halt wirklich angesickt. Das hast du angemerkt.
Ja, also weiß ich nicht, ob das richtig angesickt war oder ob es jetzt gespielt war, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich fand diese Schlussphase und ich habe auch diese Reaktion von John Cena, habe ich auch gesehen. Ich fand die Schlussphase richtig geil, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Also
war die beste die der Final letzten Six, Jahre, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also auch, das war komplett. Ja auch ewig lang. Das, ich finde, man hat sich ja auch wirklich Zeit genommen, um da auch mal wieder quasi Matches nach dem Rumble zu gestalten. Also in den letzten Jahren hatte ich immer das Gefühl gehabt, so kaum stehen nur noch zwei Leute oder vier Leute im Ring. Ratzfatzfatz ist der Ring leer.
Vorbei.
Ja. Genau, und hier hat man das Gefühl gehabt, dass du noch mal, erst hast du einen Six-Man-Tag mehr oder weniger, dann hast du auf einmal nur noch vier und dann nur noch zwei. Und ich fand, das hat man sehr, sehr gut gelöst diesmal. Also das hat mir viel Spaß gemacht. Und man hat eben viel mit den Vorlieben der Smart Marks gespielt.
Ich wollte sagen, mit Vorlieben der Smart Marks, du kriegst auch vor allen Dingen dann auch nach dem Match, wo du eh schon Overkill hast, Stimmung ist am Boden, du freust dich wie sonst was. Und dann kommt halt die Promo, wo du quasi noch das kriegst, was jeder Smart Marx sich eigentlich gewünscht hat. Das eben Match Schächtin gegen AJ Styles. Das war super.
Eben. Also ich kann da nur sagen, dass ich hatte sehr, sehr viel Spaß an diesem Royal Rumble Match der Männer, um es mal so zu sagen. Weil ich glaube übrigens auch, da haben wir gerade nicht, das habe ich gerade nicht differenziert, als wir dieses Thema hatten. Ich glaube übrigens auch, dass es so ein bisschen ein Begriffsproblem gibt gerade, weil viele Leute sagen, ich fand, mir hat der Rumble nicht gefallen. Aber ich finde halt, man kann den, du musst den Royal Rumble Event von dem Royal Rumble der Männer und von dem Royal Rumble der Frauen trennen. Du musst da halt schon das spezifizieren, was einem nicht genau gefällt oder was einem daran gefällt. Und das ist, glaube ich, auch was glaube ich, viele, gerade auf Twitter und so, gerade was für viele ein Problem ist, sagen wir es mal so. Ich fand diesen Rumble der Männer, fand ich wirklich sehr, sehr unterhaltsam und mir hat das richtig viel Spaß gemacht und das ist auch was ich mir durchaus gerne nochmal anschaue und so sollte halt ein Rumble vielleicht sogar noch ein bisschen besser teilweise, sollte der Rumble eigentlich sein und nach den letzten Jahren, wo wir so extrem viel geschimpft haben und richtig abgekotzt haben, also ich weiß noch, letztes Jahr, wo wir da uns beschwert darüber haben. Letztes Jahr tat auch weh. Ja, ja, wo die ganzen Leute die ganze Zeit unter dem Ring rumgelegen haben und darauf gewartet haben, dass jemand die 600 Meter lange Rampe runtergerannt kommt oder runtergefahren ist. Also, ich finde, das war sehr, sehr gute WWE-Unterhaltung, die wir hier gesehen haben. Und man hat's ja auch gemerkt, die Crowd war dabei, Nakamura hatte auch auf einmal wieder Bock, das war auch so mein Eindruck. Also auch dieses Face-Off mit Roman Reigns dann im Finale, da waren auch richtig, also dieser Kick, wo er dann am Ende da Reigns erwischt hat mit dem linken Knie, richtig cool, genauso auch wie den Tackle, den er da eingesteckt hat, oder den Spear. Also, das hat mir richtig gut gefallen. Also, ich kann da gar nicht, ich kann nichts Negatives dran finden.
Sag mal, kann es das sein, dass wir gar nicht gesagt haben, wir 29 und 30 waren?
Ja,
das ist im besten Fall. Die waren ja nicht so interessant, wobei Nummer 30 eigentlich schon interessant war.
Also, wollte ich ja sagen, Nummer 30 war eigentlich schon interessant, aber
hat ja keine Rolle gespielt eigentlich.
Also, ne? Der Nummer 30 hat aber schon gute Pops bekommen, das war halt schon, dass die Crowd da gut mitgefiebert hat mit Nummer 30.
Also, ja. Weil, da war eben, also, Nummer 30 ist ja auch immer, da sagst du, oh, wer kommt jetzt? Kommt jetzt irgendwie doch Daniel Bryan oder CM Punk zurück? Und es war halt der zurückkehrende Dolph Ziggler. Aber der hat jetzt auch für das Rumble-Match nicht viel irgendwie Bedeutung gehabt.
Der war genau, der war leider schnell draußen.
Aber dann ungefähr, weiß nicht, hat sich vielleicht in seiner Abwesenheit ein bisschen die Young Bucks angeguckt, hat so 700 Superkicks verteilt und wurde dann eliminiert.
Ja, aber ich finde, die WWE hat's dieses Mal klug gemacht mit Nummer 30. Hättest du halt jetzt zum Beispiel ein Goldust als Nummer 30 gemacht, wäre halt das, glaube ich, eher so ein, wegen so ein Scheiß. Nummer 30 muss ja irgendwie was Besonderes sein gewesen. Jetzt haben sie halt Dolph Ziggler genommen, der halt eigentlich bei der Code halt gut ankommt. Dann ist es halt von wegen so, ja, okay, keine fette Überraschung, aber ja, ne, ist okay. Also das hat ja halt einfach verhindert, dass es halt wie in manch anderen Rumbles plötzlich dann halt einen Turn von der Crowd gab oder so.
Aber ja, apropos, das hat ja auch gepasst.
Apropos Turn von der Crowd, also der Pop für Nakamura war ja gigantisch und entsprechend tief war dann anschließend der Fall. Und du hast ja halt gemerkt, dass bei allen richtig, also ich glaube vor dem Fernseher wahrscheinlich auch, also mir ging es zumindest so, und in der Halle war wirklich, als wenn du einen Stecker gezogen hast, die waren absolut fertig. Und beim nächsten Match hast du auch gesehen, dass ganz viele Plätze in den Ringen, an den Rängen frei waren, dass wahrscheinlich Leute sich erstmal was zu trinken holen mussten oder mal eine geraucht haben oder sonst irgendwas, einfach mal durchgeatmet haben. Das ging halt wirklich an die Substanz.
Aber ich finde, man kann das der Crowd aber auch wirklich nicht verübeln. Also,
nein,
man kann nicht sagen, so, die Crowd ist schlecht oder so. Also, da hast du auch nicht gesagt, klar, ich verstehe das. Aber ich hab's halt bei mir, also, ich saß vor dem fucking Fernseher. Also, ich saß nur vor dem Fernseher und hab mir das angeschaut und ich war im Arsch nach dem Match. Also, so. Und ich will gar nicht wissen, wie das dann ist, wenn du noch in der Halle bist und quasi in der Crowd. Also, es ist, also, ich glaube, ich war noch nie so vom Fernseher gucken so kaputt wie gestern.
Ja, vor allem, du sitzt da mehrere Stunden und dann, du hast ja im Grunde genommen, am Ende hast du ja einfach ein Geschenk nach dem anderen bekommen, emotional. Du hast halt Nakamura gehabt, der John Cena rauswirft, kriegt einen Megapop, dann das Duell mit Roman Reigns, was länger ging, was halt wirklich auch emotional dich halt natürlich auch gepackt hat, weil es halt wirklich unsicher war, wer gewinnt das jetzt am Ende. Das war halt knapp und dann gewinnt er, dann kriegst du nochmal einen Pop, du freust dich besonders was. Dann kommt die Promo, wo du halt nochmal den Pop kriegst, von wegen so, ja, das Match, was ich will. Und dann genau mit diesem Moment, wo du einfach denkst, von wegen so, jetzt bin ich glücklich, dann war der Stecker.
Ja, Luft war halt einfach komplett raus nach dem Rumble. Es ist einfach so, die Energie war raus aus der Halle und das ist natürlich auch sehr undankbar erneut für die Wrestler, die dann im Ring stehen. Ne? Wir hatten dann das Tag-Team-Match zwischen The Bar und Seth Rollins und Jason Jordan und auch das war, finde ich, ein Story-Match eigentlich zu 90%, ähnlich wie es halt der Opener schon gewesen ist. Mit der Verletzung von Jason Jordan, sodass quasi Seth Rollins eigentlich ein Handicap-Match bestreiten musste und dann am Ende auch verloren hat. Jason Jordan dann mal wieder einmal kurz in den Ring verletzt, sich dann direkt wieder ausgewechselt. Ja, auch da wieder, ne? Das hätte man auch in Weeklies bringen können, oder Kai?
Ja, also ich habe mir ja so auch, ich sag mal so, in der Preview habe ich ja gesagt, okay, egal, scheiß drauf, ob wir das gesehen haben, jetzt beim Pay-Per-View werden die wieder abreißen. Und ja, das war jetzt halt eben irgendwie nicht so. Und das Match hat auch nicht gezündet. Natürlich, wir hatten da diesen bombastischen Rumble vorher. Es hat mir jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so viel gegeben. Und ich glaube, dass es doch eher so in die Richtung geht, wie das, was du gesagt hast bei der Preview, dass wir dann jetzt eben so diese, ich nenne es mal, Fehde zwischen Rollins und Jason Jordan bekommen. Und jetzt dann irgendwie neue Verfolger auf The Bar. Also das ist ja erstmal, Jordan und Rollins ist jetzt erstmal vorbei. So, die haben dann jetzt irgendwie ihre Differenzen und sowas. Ja, aber das Match hat mir jetzt, ehrlich gesagt, nicht so viel gegeben, wie ich mir erhofft habe.
Es war auch, glaube ich, zu lang. Also dafür, dass du halt jemanden isolierst als Tag-Team, war es halt einfach zu lang. Es hat sich halt ein bisschen, dieser Umstand, dass halt Jason Jordan draußen war, hat sich für mich halt ein bisschen zu sehr gezogen. Die vier hatten halt eh das Problem, dass halt die Crowd schall im Eimer war. Aber das war halt das, was mich zusätzlich halt noch mit rausnahm. Also ich habe halt keine richtige Connection gehabt, weil das einfach wirklich ein Story-Match war. Das bringst du als Segment bei einer Weekly. Jetzt war es ein Rumble-Titelmatch und er hat sie halt irgendwie auch gezogen, weil, weiß nicht, vielleicht liegt es auch an dir, an Zuschauer, aber vielleicht finde ich das Match super, wenn ich das anschließend gucke, aber ich glaube halt nicht, irgendwie fehlte da ordentlich was.
Ja, nee, das war ein gutes Match, halt eben, was eine relativ einfache Geschichte natürlich erzählt hat, aber es war dadurch natürlich jetzt nicht so großartig attraktiv, finde ich. Und auch in Seth Rollins, ich muss ja leider sagen, dass ich inzwischen Seth Rollins auch sehr, sehr langweilig finde, weil er immer wieder dieselbe Aktionsfolge runterspult, so gefühlt.
Das ist leider wirklich so, da, ja. Also das gibt mir nicht mehr so viel. Dann hast du Sling Blade und dann hier und dann irgendwie Blockbuster, was halt auch eigentlich alles geile Moves sind, ne? Also jetzt sei mal dahingestellt.
Ja, aber es nutzt aber sich halt alles ab. Das ist,
glaube ich, ja, dieser Abnutzungseffekt
einfach bei ihm.
Du siehst es einfach sehr häufig und das wirkt, schönes Wort, Schema F wieder, ne?
Ja, du siehst halt im Ring halt nicht eine wirkliche Änderung in den letzten 2 Jahren zum Beispiel. Das ist halt, der Seth Rollins, wie er vor 2 Jahren war im Ring, eigentlich.
Ja, und das vor allem, also was mich halt immer so stört, ist ja, dass dadurch quasi, dass diese Aktionen so extrem athletisch sind, ne, weil da machen wir uns nichts vor, da ist nun mal Seth Rollins, das ist seine Stärke, ne, diese Gelenkigkeit und diese tollen Aktionen da auch so entsprechend rüberzubringen, aber diese Athletik, geht halt eben dann auch zu Kosten der Matchgeschichte. Also ich finde, das hatten wir auch jetzt, glaube ich, in irgendeiner der vergangenen Events, wo dann Seth Rollins, bei Raw war das ja, glaube ich, auch, wo Seth Rollins dann einfach auch die Knieverletzung irgendwie vergessen hat und dann trotzdem die Aktionen gezeigt hat und sonst irgendwas. Und das nervt mich einfach.
Aber glaubst du, das liegt an der Athletik? Weil zum Beispiel in AJ Styles ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie du Athletik und halt bestimmte Moves, die du halt kennst, auspackst, aber jedes Mal in einen anderen Kontext.
Ja, aber er verkauft's halt auch anders. Vielleicht liegt's auch an der Mimik oder an der Körperhaltung oder ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich bei Seth Rollins einfach immer das Gefühl, so im einen Moment ist er noch fertig, im nächsten Moment ist er immer so Lampe wieder an, bam, 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 bam und dann kommt's 2 Minuten Aktionsfolge, Superkick, Blockbuster und ich weiß nicht was. Und das nimmt mich halt eben echt aus dem Match raus und das war halt hier eben auch wieder so, wo er dann gefühlt 10 Minuten einsteckt und dann aber trotzdem nochmal ein Comeback startet. Das ist mir dann, um David zu zitieren, das ist mir dann einfach auch zu viel und ich finde Seth Rollins, ich mag den eigentlich total gerne, aber ich finde, es wird da ein bisschen Style over, wie sagt man so schön, Style over Substance, also quasi, da wird zu viel, was schön aussieht, darüber gesetzt, dass einfach Substanz in den Kampf reinkommt und eine Geschichte erzählt wird und das ist ein Problem, was ich mit Seth Rollins jetzt schon seit, glaube wahrscheinlich seit seinem Comeback habe, so gefühlt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, das war jetzt kein Wunder wie berauschender Kampf. Wir haben neue Tag Team Champions. Und wir haben halt eben die Story-Fortsetzung des, denke ich, langsam zerbröselnden Tag Teams aus Jason Jordan und Seth Rollins. Also, ich glaube, da muss man keine Propheten sein. Das wird langsam auseinandergehen und mal sehen, wie sich das da entwickelt. Jo, dann ging es weiter mit dem WWE Universal Championship Match Triple Threat zwischen Champion Brock Lesnar gegen Braun Strowman und Kane. Und das war eigentlich genau das, was ich erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das war halt ein Plunder-Brawl, wie er im Buche steht. Es war heftig und das war irgendwie beeindruckend, weil es mal wieder 3 dicke Brocken gegeneinander waren, die sich durch die Gegend geworfen haben. Braun Strowman konnte seine Stärke ausspielen, denn Kane war halt irgendwie da und wirkte ein bisschen deplatziert hier und da. Ja, und Brock Lesnar hat Leute durch die Gegend geworfen. So.
Ich habe mir ja eine Frage an unseren Match-Analytiker David, weil dem ist schon auch aufgefallen. Und zwar nach dem doch sehr bösen oder blöd getroffenen Knie von Braun Strowman gegen Lesnar, war ja Lesnar so semi-glücklich. Und der hat ihm da ja schon ordentlich eine Bombe verpasst, ne? Also, jetzt auch in der Wiederholung oder sowas, das war halt einfach ein Schlag gegen
den Kopf. Das war ein richtiger Faustschlag. Das war
halt ein richtiger Schlag gegen den Kopf. Und ich muss sagen, ab der Stelle wirkte ein Braun Strowman auf mich trotzdem so ein bisschen bedröppelt. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob es irgendwie eingeschüchtert war oder verwirrt, weil er halt gerade einfach eine brachiale Faust gegen seinen Kopf bekommen hat von Brock Lesnar. Aber was ist das denn für eine asoziale Wichs-Aktion, dass du, also so, ich denke einfach, der war scheiße angepisst, was man verstehen kann, klar. Ich glaube aber nicht, dass das Knie von Strowman extra war und ihn dann einfach mal so gegen den Kopf zu scheppern.
Also, ja, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Generationskontrast, weil früher gab es halt schon viele Wrestler in der Generation von Lesnar, die halt, wenn denen was im Match nicht passte, dann halt ein bisschen stiffer zu Werke gingen. Und das
du kannst halt aber halt locker eine Gehirnerschütterung bekommen.
Das ist, Moment, ich will das ja nicht relativieren. Ich habe ja auch direkt gesagt, von wegen so, okay, wenn es doof läuft, liegt dann halt Strowman da mit einer Gehirnerschütterung. Ja,
genau.
Aber das ist halt, ich will halt einfach nur sagen, das ist jetzt nicht so was Besonderes von wegen, was ich noch nie beim Wrestling gesehen habe.
Nein, klar, also, dass das so damals so war, verstehe ich schon. Und das ist
aber ich so glaube aber auch nicht, dass Lesnar den jetzt irgendwie doll verletzen wollte, sondern einfach beim nächsten Move ein bisschen härter von wegen, hör mal, ein bisschen vorsichtiger. Aber wobei Lesnar aber auch selber kein Kind von Traurigkeit ist. Also der macht ja auch selber keinen Blade-Job, sondern der haut seinen Kopf extra gegen die Ringecke, bis er aufplatzt. Ich glaube halt, dass das alles halb so wild ist. Ich glaube, unter den Wrestlern ist es einfach ja, die werden einfach gesagt haben anschließend so von, ey, sorry, war zu hart. Der andere so, ja, sorry, habt ihr mitgegeben, beim nächsten Mal aufpassen, alles klar, passt.
Aber also ja, das glaube ich nämlich auch. Lass mich mal ganz kurz da rein, weil ich glaube, also ich finde, dass generell Lesnar und Strowman generell ziemlich rough miteinander arbeiten. Also Lesnar lässt ja auch Sachen mit sich machen, kein anderer mit ihm machen darf.
Die geben auch einander die Erlaubnis, das merkst du ja.
Genau, ich glaube, das ist ein Gentleman's Agreement zwischen den beiden, so nach dem Motto, komm, wir hauen uns da auch mal ein bisschen stärker, als das eigentlich notwendig ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, die beiden haben Spaß daran, dass das beides so Biester sind. Und ich denke, das gehört da einfach mit dazu. Ich glaube, da sind wir einfach als feinfühlige Normalsterbliche. Ich glaube, wir sehen das viel, viel enger, als das die Wrestler selber tun.
Ja, vor allem, du siehst es ja auch gerade bei diesen Tischbums beim Kommentatorenpult, die es halt öfters gab in der Vergangenheit zwischen den beiden. Die sind halt auch wirklich hart. Also da ist auch nicht von wegen so ganz vorsichtig, nein, da ist noch die Tischkante, ich versuche dich genau mittig zu platzieren, sondern einfach wegen volle Wucht drauf, komm, gib mal alles rein, damit das fett aussieht. Also ich glaube auch, dass die beiden sich da einfach ein bisschen Freifahrtschein gegeben haben und in dem Moment verlassen haben gesagt, ey, Vorsicht und weiter geht's. Also ich glaube nicht, dass sie überhaupt im Match noch lange drüber nachgedacht haben. Beim Match im Übrigen, ich habe vorher auch im Chat geschrieben, von wegen so, ich möchte jetzt einfach nur Zerstörung sehen. Und genau das habe ich bekommen und ich finde es unfassbar beeindruckend, wie viel, also nicht nur wie groß die sind, sondern einfach wie viel Kraft Lesnar und Strowman haben. Das ist halt was anderes als zum Beispiel Batista, der ist halt auch groß, aber der hat halt nicht viel Kraft. Aber die haben ja so eine Power, die können ja alles zerreißen. Und das fand ich fand das Match richtig, richtig geil, weil das war genau das, was ich bei so dreien sehen will. Wobei Kane, den hätte man auch weglassen können, der ist halt wirklich nur da gewesen für den Pin und er wirkte halt auch.
Ja, halt wirklich.
Du hast halt auch wirklich gemerkt, dass halt Kane einfach vom Alter und von der körperlichen Verfassung halt nicht auf diesem Level ist wie die anderen beiden. Das hast du einfach gemerkt, er war nicht gleichwertig. Und ich fand halt, das Finish fand ich kacke. Muss ich zugeben, das ging mir irgendwie zu flott.
Aber das hat sich halt auch so erzwungen angefühlt in dem Moment. Das war so ein bisschen so, ja komm, wir müssen jetzt langsam mal zum Schluss kommen und wir müssen jetzt Braun draußen halten. Und dann gab's halt erstmal den Stuhl und dann gab's noch ein bisschen Geschubse und so. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Achso, Entschuldigung, aber erstmal ich finde auch ganz beeindruckend die Ausdauer, die auch einen Strowman und einen Lesnar an den Tag legen, weißt du? Weil das sind Riesenbrocken mit unfassbaren Muskelmassen. Und was die da auch teilweise in einem Tempo abziehen, klar sind da auch Pausen dazwischen, aber das sind wirklich Berge von Muskeln und Fleisch und ich weiß nicht was alles. Und ich finde das extrem beeindruckend, dass die auch diesen Sprint quasi am laufenden Band gehen können. Also das darf man auch nicht unterschätzen.
Stimmt.
So, jetzt.
Achso, ich habe sogar eine ganz kurze Sache. Dann kann David weitermachen. Weil das passt gerade zu dem, was du gesagt hast. Weil ich war nämlich unfassbar überrascht, wo dann Strowman auf einmal direkt irgendwie in den ersten 5 Sekunden diesen Running Dropkick durchgezogen hat gegen Brock Lesnar.
Was für eine Wucht ohne Scheiß. Also das war jetzt, das ist halt, glaube ich, das, was so geil ist, wenn die aufeinandertreffen. Die Dinger, die nehmen ja keine Rücksicht aufeinander. Die hauen da wirklich, der Dropkick, der hatte so eine Wucht, wo du denkst, meine Fresse. Also das ist einfach beeindruckend.
Ist das gerade irgendwie Baylor oder ist das gerade Strowman? So, ich habe keine Ahnung.
Strowman zeigt mal, wie es richtig geht. Ja. Also ich fand den Dropkick mega. Also ich hing da echt mit offen und so, wow. Und dann, vor allem die ersten Minuten, das wurde ja dann ein bisschen Tempo rausgenommen, aber die ersten Minuten, das war ja auch eine extreme Schnelligkeit in den Abfolgen, auch in den Sprints aufeinander oder einfach einer gepackt und dann mit dem gelaufen. Das war alles so schnell und mit so viel Kraft. Das war fett. Aber apropos schnell, was ich anmerken wollte, ich glaube, dass die echt ein Zeitproblem hatten bei der Show. Weil, weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, war zumindest mein Eindruck, dass die Entrances der drei extrem schnell durchgezogen wurde. Also das
wäre doch keine Zeitprobleme, aber die kann er so lang machen, wie die will, oder nicht?
Weiß ich nicht. Mir kam es halt so vor, als wenn die irgendwie auf die Vorspultaste gedrückt hätten bei den Entrances, weil die drei kamen einfach so, ja, Strowman, und dann anstatt dass sonst immer ganz kurz die Crowd halt Interaktion oder sonst was Reaktion, dann direkt Kane, direkt Lesnar, alles hintereinander, natürlich ohne Pyro, was natürlich auch wieder gefehlt hat, aber
fand ich auch blöd.
Auch das Match-Finish fühlte sich halt für mich irgendwie so an, von wegen so, okay, irgendwie haben die, glaube ich, jetzt gerade Zeit eingespart, 1-2 Minuten. Weiß ich nicht, also war einfach nur mein Gefühl. Ich hatte halt beim Entrance direkt in den Chat geschrieben, von wegen, okay, irgendwas geht das verdammt schnell.
Ja, also das kann sein. Beim Entrance habe ich das auch gedacht. Andererseits kann man das natürlich auch so interpretieren, die drei wollten es halt sofort, die wollten nicht rumspielen, die wollten sofort zur Sache kommen. Ja. Weiß man nicht. Ich fand das Finish fand ich auch ein bisschen holter die Polter und es war dann auch zu eindeutig ab einem gewissen Punkt einfach. Also ich finde, das war aber ansonsten, war das extrem unterhaltsam. Die deutschen Kommentatoren mussten mal wieder flüchten irgendwie von ihrem Kommentatorenpult. Es sind wieder jede Menge Tische zu Bruch gegangen. Klar war das jetzt, man darf das halt nicht so. Ich weiß gar nicht. Also klar ist das jetzt kein technischer Hochgenuss gewesen, aber trotzdem, mich unterhalten diese Big Man Car Crash Dinger einfach. Also ich finde das total unterhaltsam und ich finde das echt eine gute Abwechslung im Vergleich zu der übrigen Show. Weißt du, wir haben so viel High Class Wrestling jetzt gerade auch im WWE Universum, was halt diesen ganzen Indie Style angeht. Da finde ich das wirklich mal angenehm. Also
ich wollte gerade sagen, ich finde halt auch die Konstellation cool, dass halt mal Big Men aufeinandertreffen. Das ist halt, du hast halt ganz oft die Situation bei großen Typen, dass die halt gegen kleinere kämpfen. Und dadurch halt die Matches entsprechend halt relativ ähnlich sind. Aber hier hattest du halt einfach Naturgewalten, die aufeinandertreffen. Und halt eben nicht so wie halt Big Show und Mark Henry, die halt sehr langsam sind, sondern halt gerade ein Strowman ist für die Größe und Muskelmasse extrem schnell. Und mit Lesnar zusammen, sowas möchte ich halt auch sehen. Also ich finde halt sowas auch unterhaltsam. Das ist natürlich kein 30-Minuten-5-Star-Match wie sonst was. Aber ich finde das halt beeindruckend und vor allem macht es halt Spaß zuzugucken. Also ich wurde halt einfach gut unterhalten.
Das gehört halt auch zum Wrestling mit dazu, sind wir doch mal ehrlich. Also Wrestling muss nicht immer nur der Hochglanz-Indie-Style sein, sondern es gibt verschiedene Formen von Wrestling und Wrestling kann auf verschiedene Arten unterhalten. Und ich finde, auch wenn das jetzt nicht das geilste Match der Welt gewesen ist, macht das trotzdem Spaß. Und das waren 10 Minuten gute Unterhaltung. So, Kai, dein Abschluss hier.
Genau, zwei Sachen dazu. Match. Was mir dabei gefällt, ist diese Sache. Jetzt gerade auch in den Indies hast du ja auch immer mehr diesen Heavyweight Fast-Paced-Style, sage ich mal. So dieses, okay, du bist zwar ein Heavyweight, wiegst irgendwie 400 Kilo, aber machst trotzdem Moonsaults und keine Ahnung was. Und ja. Hier hast du einfach mal dieses, ich nenne es jetzt mal Oldschool, oder halt, wie du so schon gesagt hast, dieses Car-Crash-Wrestling. Wir hauen uns jetzt einfach auf die Fresse, wir schmeißen uns durch Tische, wir schmeißen uns durch den Ring und so, wer dann irgendwie nicht komplett kaputt am Boden liegt, der hat halt gewonnen. Und das machen gerade ein Lesnar und ein Strowman einfach fantastisch. Da wird mit Superlativen gekämpft oder da werden auch mal Trucks umgeschmissen und Krankenwagen und Gerüste runtergerissen. Das ist halt geil. Das ist, wie wir immer sagen, so wenn Brock Lesnar kommt, das ist eine Attraktion. Und meiner Meinung nach geht es auch immer Braun Strowman mehr so in die Richtung. Wenn wir Braun Strowman sehen, ist das auch eine Attraktion für mich, weil ich weiß, irgendwas Krasses passiert da. Und der kann halt auch noch trotzdem richtig gut wrestlen dabei. Das mag ich irgendwie. Und diese Kombination macht halt das Match spaßig. Also klar, wir können jetzt auch, also nochmal zu dem Match an sich, können wir wieder sagen, vorhersehbar, bla bla bla, Kane war nur dafür den Pinfall und sowas. Aber so, sind ja so manchmal ist auch der Weg das Ziel, ne? Kannst ja trotzdem Spaß bei dem Match haben, auch wenn du weißt, okay, Lesnar verteidigt jetzt vielleicht. Und eben. Das ging mir halt genauso.
Ja, Strowman ist halt ein krasser Athlet einfach auch. Das ist genauso ein Freak, wie es ein Brock Lesnar ist. Der ist ja auch ein Freak. Also das ist ja Nonplusultra eigentlich. Und wie gesagt, Kane wirkte hier ein bisschen deplatziert, aber trotzdem. Also das ist kein Match, was irgendwie Wunder wie in die Wrestling-Annalen eingeht, aber es hat halt eben trotzdem, also mir hat Spaß gemacht. Und das muss nicht immer das technische Highlight sein, um es damit zu Wrestling ist. Ich kann damit leben und für 10 Minuten passt das so für mich. Und dann, ja, dann ging es dann zum Damen-Rumble über, ne? Also 30 Damen im ersten Rumble-Match überhaupt. Und da haben wir ja schon vorher so ein bisschen gemutmaßt, ne? Wie macht man das? Ne? Es waren, wie viel waren es nochmal? Wie viel waren es angekündigt? Ich weiß gar nicht mehr. 15,
18,
12, glaube ich. 18.
Irgendwie so
ein Dreh. Irgendwie sowas. Und ja, wie füllt man diesen Rumble auf? Und mir fällt es ehrlich gesagt hier bei diesem Rumble schwerer, das so zusammenzufassen, wie wir das gerade bei dem Männer-Rumble gemacht haben, weil ich finde, das war für mich von den Geschichten her, die erzählt worden sind, ganz merkwürdig verteilt. Und zwischendurch hatte ich sogar das Gefühl, also gerade so zwischen den Zahlen, also zwischen den Nummern 10 bis 20, habe ich davor gesessen und dachte mir so, okay, das ist gerade eine Gimmick-Battle Royale.
Ja, da war weil auch ich hatte viel so Nostalgia-Acts und dann noch mal ein bisschen Comedy dabei. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also, meiner Meinung nach sollten die auf jeden Fall noch mal einen Frauen-Rumble machen. So an sich, weil das Ding kann Spaß machen, haben wir gesehen. Aber dann bitte mit 20 Frauen. Also halt passend zum Roster. Weil du kannst halt nicht jedes Jahr sagen, okay, jetzt bringen wir noch mal, hallo, jetzt noch mal Trish Stratus da. Und jetzt bringen wir noch mal Lita raus. Und jetzt bringen wir noch mal die und die raus. Weil du hast halt einmal quasi diesen Nostalgie-Flavor dabei. Und dann sagst du, okay, die ist jetzt da, aber das kannst du nicht jedes Jahr machen. Also dann mach lieber 20, dann hast du es komprimiert. Dann hast du auch nur die dabei, die auch wirklich ganze Zeit aktiv dabei sind. Dann kannst du immer noch 3 von damals reinschmeißen. Ist halt cool, wie bei der Männer-Rumble immer. Und dann hast du auch mehr Story da drin. Weil hier hattest du jetzt einfach sehr viel, okay, du hast so Aufeinandertreffen von welchen. Dann hast du auch noch Sasha Banks und Bayley irgendwann. Aber dazwischen hast du irgendwie eine Michelle McCool, die mal da ist. Dann hast du noch eine Molly Holly, die mal da ist. Dann hast du noch irgendwie eine Beth Phoenix, die mal da ist. Die alle auch irgendwie so einen kleinen Spot hatten. Zum Beispiel Beth Phoenix dann mit Natalya oder sowas. Aber an sich war das jetzt nicht so Fäden getrieben wie eben in den Männer-Rumble.
Ja, ich fand den Rumble, der hat mir nicht viel gegeben. Also ich habe mir den angeschaut und man hat so ein bisschen dieses, man ist bei irgendwas zum ersten Mal dabei. Dieses gute Gefühl, das hatte man da, das haben sie geschafft. Und Ja, trotz Stephanie McMahon als Color-Commentator dabei, die ich übrigens ganz schrecklich fand.
Unfassbar schlecht. Als hätte sich einfach zu jeder Wrestlerin einen Trivia-Fact aufgeschrieben. So, ja, da ist Mandy Rose, die kann 300 Pfund squatten. Ah, da ist Tamina, die hat Schuhgröße 44. So zu jedem irgendein so dummer Fakt und nix dazu beigetragen, nix.
Ja, und zu jeder, die irgendwie schon vor 10 Jahren dabei war, sagt sie halt so, ja, die kann ja immer noch was, ne? Die kann immer noch laufen und wresteln und so. Also, mir hat dieser Damen-Rumble hier nicht so wirklich viel gegeben. Ich fand den teilweise sehr unsauber. Ich habe mich sehr gefreut, als Lita zum Ring kam und habe dann aber mich auch gegruselt, als sie dann im Ring war. Aber ich fand sie sehr, also ich fand, dass sie sehr untrainiert gewirkt hat einfach. Also ich weiß nicht, David, du kennst Lita ja auch noch von damals. Sie war ja nie eine, die so 100% sicher gearbeitet hat, aber zumindest war sie athletisch irgendwie dabei. Hier hatte ich das Gefühl gehabt, als sie den Moonsault angesetzt hat, die bringt sich gleich um.
Oh ja, sorry, dass ich jetzt reinspringe. Ich dachte, oh Gott, scheiße, die bricht jetzt das Genick. Also der war ja so komisch angesetzt, mein Herz ist ganz kurz stehen geblieben. Jetzt David.
Die hat den früher genauso gemacht, ganz ehrlich. Also das war genauso.
Aber so flach.
Doch, guck dir mal.
Ja, die ist immer sehr flach gesprungen, aber ein bisschen höher ist es schon gesprungen, so.
Ja, es gab ja auch Matches, nee, wo die richtig flach gesprungen ist, wo die halt jemand das Knie voll ins Gesicht gehauen hat. Die hat den sehr oft sehr unsauber gemacht und erstmal muss ich jetzt mal zurückspulen, weil ihr sagt ja schon, wie ihr den Rumble findet. Ich hätte eine komplett andere Meinung sagen als ihr, die ihr absolut nicht nachvollziehen könnt.
Ich fand den super, mein Rumble war scheiße, aber Frauen Rumble war super. David ist raus.
Jetzt erst einmal, ich fand die Ring-Announcerin furchtbar.
Alter.
Mir ging's voll auf den Sack. Erstmal die Stimme war schlecht und dann kann es halt nicht sein, dass halt Leute angekündigt werden und dann singt die das fast schon oder macht bei Charlotte kommt raus und dann macht die selber wuh. Oder du einfach denkst, oh mein Gott, hör auf. Das war auf.
So cringy, ne?
Also. Stephanie McMahon als Kommentatorin hat super viel kaputt gemacht, weil die halt irgendwie so gesprochen hat, als wenn die irgendwie mit einem kleinen Kind reden würde. Von wegen so, oh, guck mal, die geht raus. Nein, doch nicht. Obwohl jeder sagt, von wegen, nein, die fliegt jetzt nicht raus. Und was mir noch mehr auf den Keks ging, deswegen vorhin noch mal, wir haben ja diese Konstellation zum Beispiel oft beim Rumble gibt's halt keine richtige Logik. Das heißt, du hast ein Tag-Team, was halt sich mittendrin aufsplittet und verschiedene Leute abfertigt, anstatt zusammenzuarbeiten. Oder Wrestler, die andere Wrestler schlagen, wo die gerade dabei sind, die man rauszuwerfen. Wird nie kritisiert, es ist normal. In diesem Rumble, und das, wenn ihr den nochmal schaut, achtet mal drauf, ich weiß nicht, wer es war, ich meine Corey, wurde dermaßen oft sich lächerlich gemacht darüber, dass Sasha Banks zum Beispiel immer Wrestlerinnen angegriffen hat, die gerade dabei waren, jemand anderen rauszuwerfen. Ja. Und das war so massiv oft im Laufe des Rumbles, dass ich irgendwann mal einen Hasskappe hatte, weil es einfach den Wrestler dadurch schwach macht, weil das weiß halt jeder. Nur man sagt es halt nicht. Das ist genauso wie, dass jemand einen Wrestler rauswerfen will und um ihn greift, damit er halt eben nicht rausfällt. Da sagst du auch nicht als Kommentator, warum hält die denn fest? Das ist doch dumm. Und das hat mega viel kaputt gemacht. So, und jetzt sage ich was ihr nämlich absolut nicht nachvollziehen könnt, wo ich aber zumindest sagen kann, ich habe ein einziges Rumble-Feedback-Ding angeschaut im Internet, das war bei YouTube, von WhatCulture, habe in den Kommentaren geschaut und ich war überrascht, wie viele meine Meinung waren, weil ich fand den Frauen-Rumble besser als den Männer-Rumble. Und ich weiß, ihr könnt es nicht nachvollziehen, ich bin aber absolut nicht alleine da mit der Meinung. Ich fand den sehr unterhaltsam. Er war natürlich stellenweise Bocce und so weiter. Es war eine ganz andere Art von Rumble. Es war halt eben kein Storyline-Rumble, sondern das war halt ein Rumble eher, jeder kann jeden rauswerfen. Und es gab halt Surprises, Überraschungen, es gab halt überraschende Eliminierungen. Ich hatte meinen Humor drin. Natürlich könnt ihr das analysieren und so weiter. Ich kann absolut verstehen, wenn jemand sagt, nein, das war jetzt nicht mein Ding. Der Männer-Rumble super, Frauen-Rumble super beschissen, kein Ding. Ich fand es halt überraschend zu sehen im Internet von wegen, okay, sehen aber echt mehrere so. Und ich auch, weil ich habe mich einfach da sogar mehr unterhalten gefühlt. Ich kann euch schlecht erklären, warum. Vielleicht wegen den ganzen Comebackern oder so. Ich weiß es nicht. Ich fand halt die Action gut. Es war schneller abwechslungsreich. Ich konnte halt bei vielen Eliminierungen das nicht vorhersehen. Ich habe mitgefiebert. Ich wurde gut unterhalten. Bei manchen Wrestlerinnen, Lita halt, war echt so ein Kandidat, wo du dachtest, okay, die ist es irgendwie wirklich nicht so trainiert. Das hast du halt auch wirklich gesehen. Das war halt einfach auch, sie wirkte auch sehr unsicher. Sie war nie die sichere im Ring, wirkte hier noch unsicherer. Andere zum Beispiel wie Molly Holly, wo du dachtest, holy shit, also die kann es ja immer noch, aber genauso gut wie damals. Ich fand den Rumble, ehrlich gesagt, für einen Frauen-Rumble, wo ich ja vorher eher so skeptisch war, von wegen, könnte echt gut werden, könnte richtig beschissen werden, Entschuldigung, Ich wurde absolut positiv überrascht. Ich hätte nichts dagegen, wenn man den Rumble wirklich regelmäßig macht. Also beim jedes Jahr beim World Rumble, Männer Rumble und einen Frauen Rumble macht. Mit den 30 habe ich auch kein Problem, weil im Laufe eines Jahres, mal ehrlich, dann holst du halt einfach noch NXT-Leute mit da rein. Dann hast halt dieses Jahr primär, weil das halt der erste war, alte Leute reingemacht. Ich fand ein paar Stare-Downs cool. Natürlich, so wie die Court auch, als Trish und Mickey James sich gegenüber standen. Das hatte schon was.
Das war auch geil, ja.
Ich fand das halt überraschend, dass die Court sich noch so dran erinnert hat. Aber das war direkt so, oh. Ich fand auch, dass die Wrestlerinnen sich gut verkauft haben. Klar waren ein paar dabei, wo wir halt alle wissen, okay, die sind eigentlich noch nicht so weit. Bei Männern hast du halt auch welche, wo du einfach denkst, so, hey, was machst du denn da? Ich fand den wirklich unterhaltsam. Ich fand den auch gut. Und ich kann halt, ich sag nicht qualitativ besser emotional oder feinfühliger, sondern es war einfach vom Unterhaltungsfaktor her, fand ich den Frauenrumble wirklich besser. Und wie gesagt, es geht ja nicht nur mir so, aber das heißt auch nicht, dass der andere schlecht war oder dass es faktisch so ist, aber vom Unterhaltungsfaktor mir persönlich hat einfach der Frauenrumble echt besser gefallen und ich fand ihn richtig gut.
Mein Problem am Frauenrumble war, dass ich das Gefühl hatte, dass, also zum einen war es mir einfach zu viel Rückbezug. Wie gesagt, ich hatte zwischendurch diesen Eindruck, der Gimmick Battle Royale, wo dann wirklich dann zwischen 10 oder zwischen 9 und, keine Ahnung, 21, jede zweite, die reinkam, war halt, oder gefühlt, war dann halt irgendwie eine Legende. Also Michelle McCool, Molly Holly, wie gesagt, das war ja auch alles ganz okay. Vicky Guerrero, dann noch Kelly, Jacqueline und so. Das war mir dann einfach ein bisschen too much. Also mir war das zu viel. Ich hätte lieber, wie Kai gesagt hat, ich hätte lieber 20 Damen gehabt plus wie gesagt, 15 aus dem Main-Roster und dann eben paar NXT und dann eben noch ein, zwei Legenden. Ich fand diesen Moment mit Trish, fand ich auch super cool. Ich fand zum Beispiel auch, ja, die Bellas am Ende waren mir ein bisschen viel. Was mich aber am meisten gestört hat, war eigentlich die Tatsache, dass am laufenden Band der Ring leer war. Dass nämlich gefühlt drei Viertel der Leute, die gerade am Anfang drin waren, irgendwann irgendwo unter dem untersten Seil durchgerutscht sind oder einfach draußen lagen. Und gerade als dieser Nia Jax-Spot kam, dass die da einfach mal so drei Nummern alleine im Ring stand quasi oder One-on-One-Matches gemacht hat, das finde ich richtig scheiße. Weil ein Rumble lebt für mich davon, dass der Ring voll ist und dass ja viele Menschen aufeinander einprügeln, dass an jeder Ecke irgendwas passieren kann. Und das hatte ich hier nicht. Ich hatte immer das Gefühl, dass es das sind sehr sequenzielle Ereignisse sind, die auf eine Kameraposition beschränkt sind, damit man diesen Moment vielleicht einfangen kann. Aber drumherum passierte eigentlich nichts. Und das war was mir der Rumble heißt ja Rumble nun mal, dass dadurch das viel passiert. Und das hatte ich hier halt eben nicht. Sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man quasi verschiedene Einzelmatches in irgendwelchen Konstellationen zusammengefügt hat. Und wenn Beteiligte daran nichts zu tun hatten, dann sind die aus dem Ring gerollt. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Außer, dass eine Sasha Banks, die ja Nummer 1 drin war, dass die quasi dann die Hälfte der Zeit einfach draußen gelegen hat. Ich finde, eigentlich sollte es in Royal Rumble die Regel geben, dass man nicht aus dem Ring rutschen darf in irgendeiner Form. Das hat mich total wahnsinnig gemacht. Tut mir leid, das war was, das gehört eben für mich zum Rumble dazu, dass du eben viele Personen im Ring hast. Und das hat hier vorne und hinten für mich nicht funktioniert. So, Kai.
Sehe ich genauso. Also nicht ansatzweise so gut wie der Männer-Rumble. Das war einfach ganz viel. Das war so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, welcher Männer-Rumble das war, wo du einfach gemerkt hast, okay, du weißt doch das so bestimmt. Du weißt sowas, Olaf. Oder David, du doch schon auch. Wir hatten auch mal so einen Männer-Rumble vor einigen Jahren, wo dann auch irgendwie noch alle Kommentatoren reinkamen und ganz viele Legends.
Ach Gott, ja.
Wo du einfach gemerkt 14? Hast, okay, da fehlt gerade das Roster. Ich kann auch sagen, das ist sogar der 40er-Mann. Der 40er
das war der 40er, wo einfach zu viel Platz war und ja. Die nicht wussten, was sie
machen. Und das war halt hier genauso. Du hast halt erstmal die ganzen Leute gehabt und dann irgendwie mal aufgefüllt mit irgendeiner Legend, die vom Prinzip auch nicht so den Mega-Bezug hatte. Ich fand auch viele ganz cool, aber auch so eine Jacqueline sowas hätte ich auch alles nicht gebraucht. So ich kann halt diesen Pop verstehen, aber so rein storytechnisch hatte der sehr, sehr wenig. So, du hattest fast gar keinen Bezug. Die meisten Stories, die es gab, die wurden gar nicht irgendwie, auf die wurde kein Bezug genommen, weil als Ruby Riott zum Beispiel reinkam, war der Rest der Riott-Squad schon draußen oder so ein Bums. Also, und wie du schon gesagt hast, das waren am meisten, wieder waren zwei im Ring und sechs Leute lagen draußen. Also, so, mir hat der Spaß gemacht, aber das war jetzt auch nicht Gott weiß wie gut. So, ich fand
ich das, kann das ganz halt
cool. Mir hat das Finish mit Nikki Bella und mit Nikki Bella und Asuka sehr, sehr gut gefallen, weil du einfach nochmal schöne Spannung hattest drin. Aber es waren einfach zu viele.
Ja, es ist einfach also, vielleicht mal auch eine Ansichtssache, ob du halt analytisch rangehst oder einfach nur dich in Anführungszeichen dich berieseln lässt, was du halt, wenn du den halt nochmal schaust, achte mal auf die Quote, die ist richtig abgegangen.
Ja, aber du kannst doch nicht sagen, ja, an den Männer-Rumble gehe ich analytisch ran, an den Frauen-Rumble nicht.
Nein, ich will nur gerade sagen, warum halt generell, wenn wir jetzt, wir sind ja gleich bei Fazit und ich kann absolut verstehen, das ist nämlich genau das, was ich halt quasi sagen will, wenn jemand sagt, er fand den World Rumble als Pay-Per-View halt irgendwie kacke, kann ich das genauso verstehen, wie wenn einer sagt, das war der geilste World Rumble insgesamt oder Rumble-Match oder sonst was der letzten Jahre oder Jahrzehnte oder aller Zeiten, kann ich absolut verstehen, weil ich glaube, das hat extrem viel mit persönlichen Empfinden in dem Moment zu tun. Natürlich, Meinungen sind immer subjektiv, aber bei dem Rumble kann ich mir halt einfach richtig vorstellen, wie du mit zwei Mann da sitzt und der eine es so sieht und der andere, obwohl er daneben sitzt, es genau andersrum empfindet. Weil es halt einfach Gefühlssache ist. Ich kann das alles nachvollziehen, zum Beispiel beim Frauen-Rumble. Und dann siehst du halt einfach im Netz, wo die dann schreiben von, ja, der fand ich noch besser als die Männer-Rumble oder sonst was. Und ich lese mir dann die Begründung an und ich denke einfach so, ja, ich fand das auch irgendwie voll cool. Ich weiß aber noch nicht mal, warum. Und das ist halt, logisch gesehen war einfach kein Storytelling drin. Ich persönlich fand zum Beispiel, dadurch, dass es irgendwie kaum Storytelling gab, war bei mir persönlich, wie gesagt, ich kann nur persönlich sagen, das Gefühl einfach da, dass jede eliminieren kann. Und das war halt irgendwie für mich plötzlich eine ganz andere Spannung einfach dabei.
Aber ja, aber das ist ja die Sache, das verstehe ich nicht. Also wie kannst du denn sagen, bei der Männer Rumble kritisierst du, dass kein Storytelling war, bei Frauen Rumble sagst du, ich finde das aber cool.
Habe ich nicht gemacht, wo habe ich das gemacht?
Du hast gesagt, ich fand den Anfang eher relativ langweilig, weil da gab es gar kein Storytelling. Der Anfang war komplett
mit
so,
das
hatte keinen Belang, hast du gesagt.
Nein, Storytelling nicht. Ich, bei mir war einfach, der Anfang war halt, bei Männer Rumble war es einfach so vom Gefühl her, wie gesagt, ich kann da meine Frau verstehen, dass die halt sagt, okay, so langsam kann es losgehen, weil halt durch das Storytelling, beispielsweise durch das Eliminieren, oder rauskicken und nachtreten durch Baron Corbin und Co. halt dieses Luftloch entstand von drei Entrances, kann ich verstehen, das halt stört. Ich habe kein bisschen das Storytelling kritisiert. Das wurde. Das macht keinen Sinn. Ich kann nur sagen, wie gesagt, der Frauen-Rumble, ich sag nicht, dass er besser ist, aber mir hätte mehr Spaß gemacht.
Ja, es kommt, glaube ich, auch einfach darauf an, wie man da seine persönlichen Prioritäten setzt. Also wie gesagt, mir hat der Damen-Rumble halt erst deswegen nicht so gut gefallen, weil ein entscheidendes Element eines Rumbles da nicht drin war für mich. Und das war nämlich, dass viele Personen im Ring waren. So, das waren halt eigentlich immer, wie gesagt, ich kann es nochmal wiederholen, das war halt immer so, dass ich das Gefühl habe, das waren einzelne Momente, die man aneinandergereiht hat. Ich fand das auch durchaus, da waren auch coole Augenblicke dabei. Ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht in irgendeiner Form. Also,
aber habt ihr,
ich
fand halt, schlecht, habt ihr mal halt aufgeachtet, wie schlecht immer noch Brie Bella ist? Die hat im Ring nichts zu suchen, oder? Also wenn du einen Unterschied siehst zwischen Nikki und Bella, das ist ja übel.
Zwischen Nikki und Bella?
Also, Nikki und Brie, sorry. Aber ey, das ist ein mega Unterschied.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, aber was ich gerade mal sagen wollte, es gab durchaus da Passagen, wo ich gesagt habe, so, ja, das ist cool. Ich fand auch gerade diese Momente, die du angesprochen hast, hier mit Trish Stratus und wie heißt der, und Mickie James, total geil. Da habe ich vom Fernseher gesessen und habe gesagt, so, hey, ich weiß genau, was ihr jetzt da gerade meint, und da fühlte man sich quasi so mit in den Rumble so mit eingezogen,
fand ich auch natürlich, super. Ne? Ich hätte übrigens auch gerne nochmal Lita und Trish zusammen gesehen im Ring. Aber die waren halt.
Ich hätte auch zu, ich fand aber generell immer Trish fand ich extrem fit, ne? Ja, also der hast es mit am wenigsten angemerkt. Also Ringrost habe ich da nicht gesehen.
Nee, gar nicht. Ich hätte auch Beth Phoenix gerne länger im Ring gesehen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil ich fand die sah aus wie vor, keine Ahnung, 5 Jahren.
Gar nicht oder verändert.
Und überhaupt nicht.
Die konnte halt schon damals richtig gut wresteln.
Ja, eben.
Ja, klar, die hatte schon damals Schimmer und alles. Richtig Kraft gehabt. Also, da fand ich das Stare-Down fand ich halt geil mit, das ist halt.
Das ist halt ein Dream-Match. Also das ist für mich wirklich auch ein Dream-Match, was du halt eigentlich mal bringen musst. Aber ansonsten, wie gesagt, in der Mitte des Rumbles war es mir einfach zu viel. Das, ich kann verstehen, dass du da sagst, so ja, dass diese Unberechenbarkeit, das fand ich halt eben spannend. Aber das war mir einfach so zu viel Gimmick. So, also zu viel für den Moment einfach nur und nicht für das Nachher quasi.
Ja, apropos das Nachher, wie fandet ihr das? Ich fand das mit Asuka zwischen den beiden irgendwie ich hab's nicht ganz gepeilt.
Lass erstmal gerade mal so ein bisschen die Endphase vielleicht nochmal gerade aufgreifen, bevor wir hier nach dem Kampf besprechen. Da hatten wir dann ja, dass die Kombination auch, ich habe zuerst gedacht, man spiegelt so ein bisschen den Männer Rumble, als man die beiden Bellas gehabt hat und dann eben, wie heißt das hier, Sasha Banks und Asuka. Ich habe gedacht, man spielt da die Karte alte Generation gegen neue Generation halt eben nochmal aus. Ist dann natürlich nicht so gekommen. Ja, im Endeffekt ist ja dann auch Sasha Banks mehr oder weniger, hat so ihre Bossy-Seite gezeigt, um es mal so auszudrücken. Ich fand das ganz ganz spannend, vor allem, weil ja Sasha Banks, wir haben es ja schon gesagt, so ein bisschen diesen Heel-Turn ja schon länger irgendwie vor sich her schiebt. Diese Endphase mit den beiden Bellas und Asuka, ja, ich werde halt nie mit den Bellas warm werden, das tut mir leid. Also das, vielleicht liegt es auch daran. Ich mag die, mochte die Bellas noch nie. Ich finde, die sind ein Grund dafür, weshalb die Damendivision über viele Jahre einfach komplett brach gelegen hat. Und die Schlussphase fand ich ziemlich furchtbar, David.
Ich kann mit den Bellas genauso wenig was anfangen, was ich halt da cool fand, wenn man halt umgekehrt bei Männern ist es grundsätzlich Roman Reigns, was halt das größte Risiko ist. Und hier war es einfach, als dann eine Bella rauskam und dann die nächste und das halt kurz vor Ende, da rutschte mir halt echt das Herz in die Hose und so, oh scheiße, bitte jetzt nicht, weil die haben nun mal bekannte Männer und die haben damals sehr viel dominiert, obwohl sie halt nie gut waren. Und da ging mir zum Beispiel so Roman Reigns like der Arsch auf Grundeis. Und deswegen fand ich halt die Endphase mega spannend, weil ich einfach nur dachte, bitte nicht. Und dass halt die eine Bella dann die andere eliminiert, ja, kann man besser machen. Ich habe mit dem Schluss aber kein Problem. Also es ist halt nicht, dass ich jetzt sage, das haben sie echt richtig geil gebuckt, aber es war halt einfach bei mir wahrscheinlich rein emotional, dass ich einfach nur, als Asuka gewonnen hat, habe ich halt wirklich, ich bin aufgesprungen. Ich habe mich voll gefreut.
Ja, also bei mir war es dann eher so ein bisschen, war ja klar. Es tut mir leid. Ich war in dem Rumble war ich echt emotional involviert, weil mich halt diese Mittelphase komplett rausgekickt hat. Aber dann lass noch mal so kurz zum Nachspiel so ein bisschen sprechen, wo dann ja Alexa Bliss und Charlotte in den Ring gekommen sind und Asuka sich dann dazwischen positioniert hat. Ja, Kai, wie fandest du das? Du hast ja gerade schon gesagt, wir haben das bei der Preview so ein bisschen verpeilt mit dem Auswählen der Brands. Wie fandest du diesen Moment, als da Asuka dazwischen stand, so ein bisschen wie das Mädchen im Süßigkeitenladen?
Ich mochte das eigentlich schon damals immer, wo du dann quasi, also das war ja sonst nie beim Rumble, wenn ich das richtig im Kopf habe, sondern dann bei der Show danach, wo dann haben sie irgendwie die Champs im Ring versammelt, dann kam dann der Sieger raus und hat gesagt, okay, gegen dich kämpfe ich jetzt. Und als dann da Asuka stand, dachte ich mir, okay, eigentlich hätte ich jetzt schon viel, viel mehr Bock darauf, dass Asuka sagt, ich nehme Charlotte. Weil ich persönlich lieber Asuka gegen Charlotte sehen würde, als Asuka gegen Alexa Bliss. Und jetzt ja, nicht, weil Bliss schlecht ist oder sowas, sondern einfach, weil ich Charlotte besser finde. Also, oder jetzt auch nicht, weil Bliss schlecht ist, sondern einfach, weil ich Charlotte interessanter finde. Und ich war dann schon so, okay, so, was sagst du denn jetzt? So, entscheid dich, wen nimmst du, Mädchen? Und gut, dann ging halt Musik an. Und dann ist das passiert, was sich halt viele bei Nummer 30 gedacht haben, ne? Und zwar, dass Ronda Rousey rauskam. Und ich fand den Moment an sich ganz cool, aber ich finde, das hat so viel Wind aus Askas Sieg rausgenommen. Weil ich auch ehrlich gesagt, vielleicht bin ich einfach blöd, kann auch sein, ich habe nicht verstanden, was Ronda Rousey meinte. Also, was will sie mir sagen? Das habe ich nicht verstanden. Habt ihr das? Also, könnt ihr mir das erklären? Ich habe keine Ahnung. Sie kam raus, hat auf das Schild gezeigt, ging in den Ring, hat aufs Schild gezeigt, hat Asuka die Hand hingehalten, hat wohl weggehauen, hat aufs Schild gezeigt, ging zu Stephanie, hat aufs Schild gezeigt, Hand hingehalten, Hand gegeben, aufs Schild gezeigt und ist gegangen. Ich weiß, was passiert jetzt?
Tja, offensichtlich irgendein Match mit Ronda Rousey bei WrestleMania. Ich fand erstmal, um mal ganz vorne anzufangen, ich fand ja ihr Outfit überraschend von Ronda, weil sie ja die Jacke von Roddy Piper getragen hat, der wohl offensichtlich ihr großes Vorbild ist.
Keine Frage.
Die Jacke hat sie wohl von ihrem von dem Sohn von Roddy Piper.
Das habe ich auch gelesen. Das ist ganz cool. Also das
fandest du das cool sollen. Oder ich habe das voll aufgeregt.
Also die Jacke sah blöd aus, aber ich fand es schön wegen dem Respekt sollen.
Ja, das was Kai sagt.
Ja,
was sagt David?
Mich hat das mega mega gestört, ehrlich gesagt. Das war halt Hintergrund hin und her. Erstmal, ich fand halt generell bei Wanda, ich fand den Entrance-Song absolut deplatziert. Also das ist für mich kein Entrance-Song. Das ist halt für mich Party-Mucke oder sonst was. Und ich fand halt, das Outfit war halt auch nicht passend. Und ich will halt auch mit Wanda, wenn ich an Wanda denke und die debütiert, dann möchte ich halt nicht an Roddy Piper erinnert werden. Also das ist für mich eine der größten Legenden schlechthin. Das kann man ja später mal gerne machen. Aber beim Debüt möchte ich halt mich rein auf einen Charakter fokussieren und nicht, dass jemand noch Props zieht oder Reactions zusätzlich zieht, indem man halt eine tote Legende
aber das ist halt so ihr Ding, mit einbindet. Also dieses Roddy Piper-Ding, das war ja schon bei UFC ihr Ding.
Ja, aber also mich persönlich hat es halt einfach gestört, persönlich, weil es einfach, wie soll ich sagen, bei so einem dicken Namen, ich habe halt echt gedacht, okay, das haben die jetzt so lange aufgebaut. Ja, das ist ja echt schon ein paar WrestleMania her, dass es halt angeteasert wurde. Hätte ich halt einfach ein eigenes Outfit erwartet, was halt wirklich komplett eigen ist, was halt wahrscheinlich eher sogar die Art und Weise ihres Stils halt unterstreicht und halt auch eine andere Musik, die mich halt wirklich gestört hat. Ich mag den Song eigentlich, aber mich hat das gestört einfach und dann halt durch die unvorteilhafte Jacke wirkte dieses Zeigen auf die auf WrestleMania-Logo noch komischer und ich fand halt auch das Ende, das war halt alles so. Es gibt da Momente im Wrestling, wo du halt sagst, ja, ich möchte den Zuschauer ungewissen lassen, dass der sich überlegt, ja, was passiert ist, wie ist das jetzt gemeint? Und hier wirkt es einfach von wegen so, ja, was denn nun? Und das war einfach bei Asuka, also erstmal vorher, bei Asuka hätte ich mir halt gewünscht, das war das Wunschdenken. Ich habe echt kurz gedacht so, oh shit, wenn die jetzt sich entscheiden muss, was ist denn, wenn die jetzt beide, einfach nur auf beide zeigt, ohne was zu sagen, nach dem Motto Triple Sweat, wäre lustig gewesen, egal. Auf jeden Fall, jetzt hast du halt so einen großen Moment, du hast halt die erste Frauen-Battle Royale, die halt gewonnen wurde, du hast die Siegerin mit den beiden Championessen im Ring stehen und dann kommt jemand raus und gibt sein Debüt und nimmt quasi diesen Fokus weg, ohne irgendeine Aussage dahinter, außer ich bin bei WrestleMania.
Ja, also es fehlte natürlich da schon eindeutig das eindeutige Signal, wohin da irgendwie das die Reise führen will.
Also als hätte WrestleMania, ne?
Ja, ganz offensichtlich zu WrestleMania, aber es wurde halt eben noch sehr, sehr vieles im ja offen gelassen, sagen wir es einfach so. Also ich kann das total verstehen, dass man sagt so, ja, man hat da Asuka das Spotlight genommen so ein bisschen. Das ist ja häufig bei großen Debüts so und auch gerade bei den Damen ist ja auch gerade dieser Bruch mit dem Kayfabe, das ist ja irgendwie so ein bisschen Tradition fast schon inzwischen, ne? Also ich weiß, das haben sich auch viele drüber geärgert, als Asuka bei NXT gegangen ist, wo dann quasi Asuka nochmal von Ember Moon nochmal verabschiedet worden ist und solche Sachen. Es ist ein bisschen merkwürdig. Ich fand auch das nicht unbedingt gut gelöst.
Ja, vor allem, es tut ja Asuka nicht weh, wenn du ihr das Spotlight nimmst, aber damit was Neues anfängst, was irgendwie einen Impact hat.
Ja, eben.
Aber ich verstehe halt nicht, warum man halt Spotlight nimmt und dann halt keine Message hat. Also ich meine, ganz ehrlich, keiner von uns weiß jetzt zum Beispiel, ist halt Wanda irgendwie selbstbewusst, ist sie Face, ist sie Heel, ist sie arrogant oder was will der Charakter sagen, sondern einfach nur, ey, da ist Wanda, die ist rausgekommen, zack drauf. Will Handshakes geben, geht wieder raus.
Also, was ich daraus schließe, war auch vor allem, dass Ronda in dem Moment mega nervös war. Und sehr unsicher wirkte sie auf mich. Also, wie du schon gesagt hast, ich meine, das ist ja auch, sie muss jetzt quasi was ganz Neues lernen. Das ist nämlich auch das Darstellen natürlich von einer Persönlichkeit. Das wusste sie vorher nicht. Vorher ist sie halt dann eben zum Ring gekommen, hat eben vielleicht vorher noch ein, zwei Interviews und Pressekonferenzen geführt. Das war dann wahrscheinlich noch so mittelangenehm, aber jetzt muss sie ja wirklich einen Charakter verkörpern. Ich glaube, das wird nicht so einfach für sie werden. Und das hat man jetzt auch gesehen, auch gerade mit diesen Abläufen und so, dass sie da noch ein bisschen unsicher gewirkt hat und vielleicht auch ein bisschen nervös und vielleicht auch so ein bisschen von ihren eigenen Emotionen so ein bisschen übermannt, weil ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass sie am liebsten ja einfach nur gefeiert hätte und sich einfach nur gefreut hätte, dass sie jetzt da irgendwie auftreten darf. Hab
ich auch gedacht.
Finde ich aber ja, auch, also auch gerade als sie dann,
also
das war, ich fand sie doch total niedlich, aber das soll sie ja nicht verkörpern, ja, klar, das soll nicht das verkörpern, Problem. Die soll eine Kämpferin verkörpern.
Sagen, du haust eine MMA-Maschine in den Ring und denkst als Zuschauer noch, oh, die ist aber niedlich.
War die doch, also das tut mir leid.
Nein, das meine ich, aber das ist halt irgendwie in Anführungszeichen falsch, weil du halt ja
eine
Bedrohung aufbauen willst. Ich glaube, das nimmt auch keiner krumm, was halt auch noch wichtig ist, es ist ja auch nicht so, dass ein Promi, ein Wrestler den Spot genommen hat oder sonst irgendwas, sondern sie hat ja jetzt einen Vollzeitvertrag.
Genau,
das ist wichtig. Das ist was ganz, ganz anderes und man hat ja auch schon, haben wir ja schon im Podcast erwähnt, dass sie halt echt seit Monaten trainieren muss und ich glaube auch wirklich, dass die auch richtig Bock hat und das auch ernst nimmt und das ist nochmal was ganz anderes, deswegen tut das halt nicht weh. Ich hätte mich halt nur gefreut und da hätte sie wahrscheinlich einfach Unterstützung von Steph zum Beispiel brauchen können, dass so eine kleine Message direkt rauskommt, weil dann hat dieser Impact, der halt natürlich super Pops bekam, hätte einfach mehr eingeschlagen oder hätte irgendwas Bedeutungsvolles gehabt.
Das sehe ich auch so. Wir haben übrigens einen Spot im Damen-Rumble vergessen natürlich, den Naomi-Spot. Ember Moon haben wir auch vergessen, aber wir haben auch den Naomi-Spot vergessen. auf Händen gehen und so.
Ach stimmt, der war cool, ja.
Ja, Naomi macht ja den Kofi.
Den Kofi, genau.
Ja, ich muss auch ein bisschen lachen.
Ich finde auch, naja, was wir natürlich noch nicht erwähnt haben, was natürlich logisch ist, aber man sollte es vielleicht erwähnen, weil ich glaube, das ist halt schon WWE untypisch, wenn du schon zwei Rumbles hast, dass zwei Asiaten das gewinnen.
Ja.
Also das fand ich halt schon überraschend und das ist schon beeindruckend.
Boah, und vor allem,
Entschuldigung.
Ja, und vor allem auch zwei Asiaten, die einen sehr, sehr ähnlichen Kampfstil verfolgen. Weißt du, wir sagen immer so, ja, hier WWE, ne, alles nur so soft und so. Das sind zwei Asiaten, die eigentlich den Strong-Style verkörpern, so. Die eigentlich smartmarkiger gar nicht sein können. Also es ist schon sehr merkwürdig, wie sehr sich da WWE auch so dem Internetmarkt sozusagen, ja, entgegenstreckt, finde ich. Also allein mit diesen beiden, Siegern jetzt in den beiden Rumbles. Also ich finde das schon relativ auffällig. Kai, du wolltest noch was sagen.
Genau, das ist ja das ganz Schlimme. Wie viele Leute sich übrigens aber aufgeregt haben, dass zwei Asiaten gewonnen haben, ne? Da denke ich auch so, was ist denn hier los? Also so wirklich, da kommen dann die Leute, die regen sich auf, dass einfach zwei Japaner das Ding gewinnen. Ich denke mir, Alter, also ist das dein größtes Problem irgendwie? Das ist doch scheißegal, ob es sind halt geile Wrestler. Und ich meine, das zeigt doch auch mal, also weil es ist auch ganz häufig so, dann wird da und da mal jemand gesigned und hier und dann wird ja auch mal gesagt, oh, die WWE macht unsere Indie-Darlings kaputt. Und das ist ja auch jetzt einfach mal ein enormer Vertrauensvorschuss. Also jetzt gut, bei einer Asuka finde ich es sogar noch ein bisschen weniger, weil wir ja wissen, sie hat die NXT Women's Division sehr, sehr lange getragen. Also klar, Nakamura war auch lange Champion bei NXT oder sowas. Aber das ist ja trotzdem irgendwie ein gewisser Vertrauensvorschuss. Da sagst du, okay, wir packen euch jetzt beide in wichtige Kämpfe bei WrestleMania. Und ich freue mich da halt super drauf.
Ja, vor allen Dingen, dass es halt ehemalige NXTler sind. Das ist halt schon was Schönes, wenn halt.
Genau, das war das Schöne. Du siehst auch teilweise im Ring, das war auch gerade am Anfang des Rumbles, also des Männer-Rumbles. Du guckst da eben und du siehst, okay, ach guck mal, der ist von NXT, der ist von NXT, der ist von NXT. Du merkst, okay, also was die WWE sich da aufgebaut hat, das ist super. Also dieses eigene Talent nochmal kreieren, aber schon vorher bei NXT irgendwie auch schon darstellen, richtig gut.
Ich glaube generell, der Rumble ist schon ein bisschen so. Ich glaube nicht, dass das mit den letzten sechs bei Männer Rumble ein Zufall war. Ich glaube schon, dass es halt die WWE wirklich auch offiziell quasi immer mehr diesen Generationswechsel vollzieht. Das hast du ja auch gesehen, dass im Männer Rumble zum Beispiel, dann hast du halt einen Staredown der Etablierten eher, aber dann hast du halt genau so einen Staredown zwischen Nakamura und Finn Balor, wo dann die Crowd total abgeht. Ich glaube, die WWE ist sich sehr wohl darüber bewusst, was die halt an den NXT hatten, auch dass die NXTler im Grunde genommen einfach auch mittlerweile ja Stars sind. Und ich finde das halt sehr wichtig. Und das ist halt, es ist halt kein normaler Sieger geworden bei den Männern. Halt einer, der es immer wird. Und bei den Frauen zum ersten Mal ist halt auch einfach kein standardtypisches Gesicht, sondern es ist wirklich eine richtig gute Wrestlerin. Und ja, ist eigentlich ganz schön, dass die WWE halt sowas einläutet. Zumindest wirkt es auf mich so. Weil sonst würdest du das nicht so klar hervorstellen und den Kontrast hinstellen, weil ehrlich, bei den letzten sechs war es halt wirklich so, dass du dachtest, alles klar, Wendy Orton und John Cena, die werden nicht mehr so lange dabei sein und Rey Mysterio ja auch nicht und die linke Seite ist dann quasi die das Zepter übernimmt. Also das fand ich gut.
Das Witzige ist, dass sie...
Darf ich mal eine Frage in den Raum werfen? Ich würde gerne eine Frage in den Raum werfen. Und zwar, sehen wir denn bei WrestleMania dann zum ersten Mal eine Frau im Main Event?
Ich traue der WWE gerade alles zu, weil ich glaube, Steph ist da richtig hinter. Ich kann es mir bei dieser WM noch nicht vorstellen. Es sei denn, es ist halt Asuka gegen Wanda. Aber
Kai, was denkst du? Oder entschuldige.
Ich wollte nur sagen, aber ich glaube wirklich, dass wir das in naher Zukunft sehen werden, weil mal ehrlich, muss man einfach nur Revue passieren lassen, was jetzt in den letzten zwei Jahren einfach passiert ist, was halt vorher undenkbar war, dass halt wirklich Frauen in einem Käfig-Match sind, beziehungsweise in Hell in a Cell-Match, dass sie Main Event vom Pay-Per-View sind, dass sie einen eigenen Rumble haben, auch noch den Rumble als Main Event quasi jetzt anführen. Und Steph zieht das halt jetzt auch wirklich ernst durch und ich glaube halt schon, dass das irgendwann passieren wird demnächst.
Kai.
Ich kann es mir vorstellen, dass es das auf jeden Fall irgendwann passiert, halt gerade so durch die Argumentation von David mit Stephanie McMahon. Also jetzt ist irgendwie noch mal ein bisschen mehr dahinter. Ich finde, das ist ja so alles ein bisschen eingeschlafen mit dieser Women's Revolution, aber jetzt nimmt das ja noch mal ein bisschen mehr an Fahrt auf.
Und du hast ein Mainstream-Gesicht, das finde ich übrigens auch ganz wichtig. Ronda Rousey ist halt ein großer Name, der eben auch, ich habe das ja auch, glaube ich, beim letzten Mal so als Pop-Culture-Icon beschrieben. Die ist ja bekannt und die hat auch teilweise, ich glaube, die hat sogar die höchsten Buy-Rates auch bei UFC-Titles gezogen.
Ja, du hast auch generell, also bei den Wrestlerinnen muss man noch dazu sagen, früher waren ja auch die Frauen-Matches so, dass du halt meistens aufs Klo gingst. mittlerweile ist es halt so, dass du halt wirklich diesen Match sehen willst und die Crowd geht ja auch mit. Es ist halt auch nicht mehr so, genau bei Merchandise, die Frauen verkaufen ja auch richtig gut Merchandise. Also die Entwicklung ist halt ganz anders als vor ein paar Jahren. Deswegen ist es halt nicht unwahrscheinlich. Früher ging es, WrestleMania, es geht um Geld. So, aber mit den Frauen kannst du mittlerweile auch Geld machen. Und zwar richtig.
Ja. Ich kann mir das halt vorstellen. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir halt eben Asuka gegen Alexa Bliss kriegen, was aber dann halt eben ein Co-Main-Event wird. Und dass wir als Main-Event Ronda Rousey gegen Charlotte kriegen. Mit Involvierung der McMahons in irgendeiner Form.
Meinst du, das würde gut gehen, wrestlerisch? Also ist einfach nur wegen Wanda, weil das halt alles neu ist.
Ich glaube, dass Charlotte gut genug ist, um Ronda durch ein großes Match zu ziehen.
Also können die das ja auch vorher 1000 Tage trainieren.
Also. Nein, und du kannst das halt eben auch aufbauen. Du kannst sagen, Wrestling-Historie gegen MMA und keine Ahnung was hier. Die Tochter des Rekord-Champions gegen die MMA-Legende und sonst was. Also das sind ja allein schon gemachte Charaktere, die du da hast.
Ja, Ronda soll jetzt erstmal gegen Sonja kämpfen und der mal zeigen, wie MMA-Schläge gehen.
Ich hätte aber trotzdem lieber im Main-Event AJ Styles gegen Nakamura. Also das muss ich noch kurz festhalten.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird die WWE nicht.
Nein, das wird auch nicht das Main-Event, aber das ist, also das. Wenn wir ja schon hier gerade bei Wunschdenken sind, dann, also das wäre mein Wunschdenken.
Aber ich glaube, das wird das Smart Mark Match of the Night werden. Das werden die irgendwo eine Midcard packen, so wie damals, keine Ahnung, Angle gegen Shawn Michaels oder so. Die werden die Hütte abreißen und du wirst danach sagen, war geil und dann gucke ich mir halt dann eben was anderes im Main Event. Ich glaube nicht, dass du die beiden im Main Event.
Aber wer weiß? Ich meine, WWE kann auch manchmal überraschen. Normalerweise beim größten Zahltakt nicht, aber die werden ihre Analysten haben. Vielleicht überrascht uns irgendwann mal die WWE wirklich mit einem Match als Main Event, wo wir denken, okay, das ist eigentlich nur für die Smart Marks, aber okay, gerne.
Schauen wir mal, ne? Auf jeden Fall ist der Rumble, gerade was so die Zukunftsaussichten angeht, schon sehr interessant. Ich weiß noch, letztes Jahr haben wir sehr abgekotzt, weil wir gesagt haben, so ja, selbe Scheiße wie immer. Ich meine, jetzt ist es immer noch sehr wahrscheinlich, sind wir ehrlich, dass ein Roman Reigns sich bei Elimination Chamber in irgendeiner Form ein Titelmatch holt und dann eben wir doch noch Brock gegen Roman kriegen. Aber ich sehe es nicht mehr unbedingt, dass das der Main Event sein kann. Ich glaube tatsächlich, dass da irgendwas passieren kann. Ich glaube, ne? Der Glaube ist der Vater des Gedankens und so. Aber ich glaube, dass WWE da eben andere Wege geht derzeit, als wir uns das vielleicht denken. Und ich glaube, dass vielleicht auch WWE da wieder mehr auf die Internet-Fans hört, als wir das vielleicht alle zugeben möchten. Lass ich mal so als Denkanstoß hier.
Meine Frage, wie fandet ihr den allgemein jetzt? Also jetzt haben wir ja den Rumble durchgesprochen. Der Pay-Per-View als Gesamtes, wie fandet ihr den? Oder wie würdet ihr den einordnen von der Wertung her?
Unsere Bananenwertung von 1 bis 8?
Was bedeutet 8? Was 1?
8 ist das Höchste, logischerweise. 1 ist das Niedrigste.
Also 1 ist schlecht, alles klar, okay.
Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich fand den durchaus kurzweilig, so insgesamt. Die Filler-Matches, nenne ich sie jetzt mal, waren jetzt für mich alle relativ durchschnittlich, sagen wir es mal so. Und den Männer-Rumble fand ich sehr gut und sehr unterhaltsam. Den Frauen-Rumble fand ich ein ganzes Deutsch schlechter, aber trotzdem noch unterhaltsam. Deswegen würde ich da wahrscheinlich irgendwas so 6 insgesamt, 6 von 8 würde ich mal so geben, weil man muss halt einfach sagen, also ich fand es, ist natürlich immer so ein bisschen an Haaren herbeigezogen, aber natürlich hatten wir auch andere Sachen am Wochenende, die ein bisschen stärker waren, so in der Gänze, sage ich einfach mal. So, Kai, du.
Also für mich der Männer-Rumble auf jeden Fall 9 von 8 Bananen, also das sowieso. Jetzt in der Gänze ist halt schwierig, weil, also bei Takeover fand ich auch nicht alles perfekt, ich fand auch so die ersten Matches eher so mäßig. Und danach hat es halt Fahrt aufgenommen. Da kann man auch nicht sagen, so, boah, NXT Takeover hat ja alles rasiert. Hat es halt irgendwie nicht so ganz. Und beim Rumble war es auch so. Wir hatten halt einen der besten Männer-Rumble, definitiv. Einen spaßigen Frauen-Rumble, wo ich irgendwie mit keiner Erwartung dran gegangen bin, der mich aber sehr gut unterhalten hat. Also ich tue mich halt schwer mit den anderen Matches, weil die beiden Tag-Team-Dinger, die waren jetzt halt nicht so die Bombe. Ich fand SmackDown noch besser als Raw. Ja, aber ich finde halt 6 von 8 ist gut. Also ist halt grundsolide. So, weil du hattest einfach 2 starke Rumble, aber die anderen Matches sind da eben so ein bisschen untergegangen und waren jetzt auch nicht so das, wo du sagst, so boah, die Matches muss ich mir auf jeden Fall alle nochmal angucken. Also so, ich glaube halt nicht, dass wir jetzt irgendwie in 10 Jahren beim Match of the Week nochmal über AJ Styles gegen Kevin Owens und Sami Zayn reden werden. Sondern halt eher, dann würden wir uns eher vielleicht den Rumble nochmal rausnehmen.
Ja.
Das ist aber so, ich finde also
6 von 8
ist irgendwie solide.
Ich glaube, also meine Wertung wär 5 von 8, Bananen. Die beiden Rumbles fand ich richtig gut. Ich habe halt ein Problem mit, außerdem den Triple Threat Match, habe ich halt einfach ein Problem mit den anderen Matches gehabt. Und das ist halt ein langer Pay-Per-View und da gehören halt einfach auch die Matches dazu. Sei es Kickoff-Show, selbst wenn wir die rauslassen, aber die Tag-Team-Matches waren halt nicht gut. Ich fand halt, dass das Styles-Handicap-Match halt, es war okay. Ich persönlich hätte auch 6 oder vielleicht so 6 Richtung 7 gegeben, wenn man die Card anders aufgebaut hätte, weil ich glaube, dann hätten die anderen Matches auch davon profitiert. Also wenn einfach die Abfolge eine andere gewesen wäre, weil durch diese Abfolge und durch halt die Stimmungskiller war es halt alles ein bisschen auch nochmal zusätzlich anders. Ja. Also ich glaube halt, der Pay-Per-View war an sich gut gebookt, hatte sehr gute Rumble-Matches, aber ich glaube, das ist so ein Kandidat dafür, stellst ihn anders auf, mit denselben Matches, kann er noch gleich viel geiler sein.
Ja, das war ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, ich finde, trotzdem haben wir da eigentlich eine. Wir haben auf jeden Fall ein geiles Wrestling-Wochenende gehabt, oder? Ich glaube, das ist ja auch mal das Wichtigste. Also, ich habe mich jetzt bei keinem Event drüber geärgert, egal welcher Promotion, dass ich mir die angeschaut hätte. Ich fand auch den Rumble gestern oder heute vielmehr sehr unterhaltsam. Und auch wenn wir jetzt hier so ein bisschen motzen, das ist ja auch immer so aus der, ne, aus der Analyse heraus.
Ist auch auf hohem Niveau. Das ist ja nicht so, dass wir sagen, das ist super kacke oder so.
Also das war jetzt kein Battleground oder was hatten wir letztes Jahr, Backlash oder sonst irgendwas, was du dir überhaupt nicht anschauen konntest, wo du dir nach die Augen mit rostigen Nägeln aus dem Kopf ziehen möchtest. Also
nee, generell auch das Wochenende. Das, also ich fand, was ich halt cool fand, dass Takeover mal wieder richtig abgeliefert hat. Dass es halt wirklich was Besonderes war.
Ja, also vor allem die beiden letzten Matches waren natürlich absolut fantastisch. Aber ansonsten auch der Rumble war unterhaltsam und ne, da gab es auch noch, New Japan hat auch noch gut abgeliefert dieses Wochenende. Ich habe es ja auch getwittert, hier Tanahashi gegen Suzuki, wer sich das noch anschauen will, der soll das gerne tun, das war auch herausragend. Aber ich glaube, wir haben an diesem Wochenende einfach alle als Wrestling-Fans gewonnen und wir hatten echt eine gute Zeit einfach. Und darauf kommt es auch letztlich an. Ne? Also würde ich jetzt einfach mal sagen, um mal hier einen persönlichen Abschluss zu finden, nachdem wir jetzt gut über 2 Stunden hier übrigens schon dran sind, meine lieben Freunde, wollte ich nur mal so erwähnt haben.
Freunde? Ja. Soll ich noch mal einen raushauen zum Ende? Jetzt einfach
noch mal
als
Hau noch mal einen raus zum Ende.
Wo Cena mit Reigns im Ring steht, ne? Mit diesem Schreien, was David meinte, oder was ihr beide meintet, ne? Ja. Da ruft er einfach nur ganz laut, dass Shinsuke den jetzt angreifen soll. In guter alter Cena-Manier.
Also, ich rede nicht vom Schreien, ich rede, wo der zu Reigns mit Reigns redet, kurz nach draußen guckt, dann macht er so ein Quack-Quack mit der Hand, von wegen, lass sie reden. Und sah zumindest laut Lippen so aus, von wegen, als wenn er sagen würde, von wegen, lass sie reden.
Achso, ich dachte, du meinst das, wo die
give a shit about them oder so, was hat er gesagt.
Okay, das weiß ich. Ich dachte, du meinst das, wo die so gegenüberstehen, aber das hat halt wieder in alter Cena-Manier sehr laut ja, die Spots gecallt. Gerne.
Ach ja.
Es gibt einfach ein lustiges Botchamania.
Ja, das auf jeden Fall. Aber es war auch ein schönes Wrestling-Wochenende. Ich glaube, wir hatten alle viel Spaß.
Oh ja.
Damit würde ich sagen.
Wir haben auch schöne Sieger gehabt, müssen wir auch sagen.
Ja, eben. Das war alles gut. Ich würde trotzdem sagen, wir beschließen damit hier den Podcast, bevor es noch mehr Überlänge bekommt. Ihr, liebe Leute da draußen, wenn ihr uns folgen möchtet, es gibt Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Und vor allem auch, wenn ihr uns unterstützen möchtet, gibt es Patreon. Und wenn ihr uns bewerten möchtet, hoffentlich positiv, dann tut das gerne auf iTunes oder auf Facebook. Das hilft uns ungemein und bringt uns da ein bisschen weiter nach vorne, dass uns Leute ein bisschen besser sehen. Da freuen wir uns drüber. Ja, und am Wochenende sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns dann ja schon in alter Frische wieder hier. Da werden wir dann nochmal ja doch so ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, als wir es heute dann ohnehin schon getan haben. Also sprich, was sind die Entwicklungen, die nach dem Rumble kamen? Also wenn wir nochmal auf Raw, SmackDown und NXT eingehen, werden auch so ein bisschen in die Glaskugel schauen, wie das dann bis WrestleMania ja alles abgehen wird. Und ja, ein lustiger Vorschau-Podcast sozusagen. Also seid da auch dabei. Da ist dann der Kai und der Shaggy sind dann hier wieder an meiner Seite. Und damit würde ich sagen, danke David und danke Kai und wir hören uns dann zum nächsten Wochenende wieder. Mach's gut, bis dahin, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.